spazier an die Bluetooth-Box.
Fest und flauschig, geh gleich wieder los.
Baby, mach sie an die Bluetooth-Box. Jan und Olli sitzen vor den Mikros. Baby, mach sie an die Bluetooth-Box. Fest und flauschig, geh gleich wieder los. Baby, mach sie an die Bluetooth-Box. Jan und Olli sitzen vor den Mikros.
So viel gehasselt, du hast so viel gegeben. Es wird mal wieder Zeit für ein Break in deinem Leben. Du hast so viel gemacht, du hast so viel getan. Du bist mit deinem E-Scooter durch die Stadt gefahren.
Baby, mach sie an die Bluetooth-Box. Fest und flauschig, geh gleich wieder los. Baby, mach sie an die Bluetooth-Box. Jan und Olli sitzen vor dem Mikro.
Baby, mach sie an die Bluetooth-Box. Sie hören Spotify. Sie haben die richtige Welle eingestellt. Es ist der 28. April 2024. Und hier ist Olli Schulz. Und mein Name ist Jan.
Ja, hallo, das bin ich.
Hallo, herzlich willkommen bei Fest und Flauschig hier bei Spotify, dem ältesten Podcast beim Grünen Riesen. Wir waren schon da, als es Spotify noch gar nicht gab. Als Spotify noch Suppe im Sack war!
Und wir werden Spotify auch beerdigen, da bin ich mir ziemlich sicher. Wir werden bis zum Letzten hier sein und diese Sendung machen, auch wenn Spotify schon abgeschaltet
wurde. Weiß ich nicht.
Ich
kann mir auch vorstellen, dass an unserem Grab noch die Executives von Spotify stehen, kommen gerade frisch aus dem Mallorca-Urlaub, stehen am Grab und sagen, Mensch, schade, na gut, aber wir müssen auch weiter zum nächsten Meeting. Kann auch sein, ist beides möglich.
Meinst du, wir werden irgendwann gegen junge Menschen ausgetauscht, die vielleicht mehr am Puls der Zeit sind?
Das glaube ich nicht. So tot wie wir ist so schnell kein junger Mensch. Da haben wir einen kleinen USP, einen wichtigen Strukturvorteil. Aber es kann sein, dass eines Tages unser Stündlein geschlagen haben wird. Aber wenn, dann werden wir euch rechtzeitig davon in Kenntnis setzen. Noch ist es nicht so weit. Wir sind agil, wir sind fit, wir sind weiterhin viril, wie so ein saftiger Testosteron geladener deutscher Filmregisseur, beziehungsweise du wie so ein Rockmusiker. Ich sehe mich eher als so deutschen 60-jährigen Powerregisseur. Sonnengebräunt, erfolgreich, 2 Powerfilme im Jahr. Und du bist mehr so ein Typ Rocker, 3 Trucks auf Tour, immer eine Harley-Davidson-Kollektion. Ey, pass auf, direkt erste krasse Geschichte zu Beginn, da wirst du vielleicht was dazu sagen können. Fast aus dem Bereich Metal am Mittwoch. Ich war in dieser Woche in einer Halle und habe geprobt im Rahmen für eine Fernsehsendung. Musikprobe im Rundfunktanzorchester.
Stars in der Manege.
Stars in der Manege, genau. Ich habe mich dressieren lassen von 2 Hunden, die mir beigebracht haben, durch einen brennenden Reifen zu springen. Nee, ich war in dieser Woche in einem geheimen Probeort irgendwo in Westdeutschland. Und in diesem Proberaum, da ist irgendwie eine Veranstaltungsfirma, die da irgendwie ihre Flightcases rumstehen hat. Und da standen auch ganz viele Harley-Davidson rum in der Ecke. Und ich so denke, warum stehen hier so Harley-Davidson rum? Habe ich hinterher erfahren, dass die wurden einbehalten. Das sind Harley-Davidson von Manowar. Die haben irgendwelche Rechnungen nicht bezahlt. Und dann haben sie die Harley-Davidson einbehalten. Die stehen da immer noch rum in dieser Halle. Fand ich voll geil. Hast du mal was davon gehört, dass bei irgendeiner Europatour Manowar die Rechnung nicht bezahlt hat?
Absolut. Joey DeMaio, der Bassist und der Manager und auch der Chef der Band, ist ein absolutes Geldschwein in den letzten 20 Jahren geworden und hat aufgehört, gute Musik zu machen, aber vor allem tatsächlich die deutschen Fans zu melken. In Deutschland sind Manowar, glaube ich, so groß wie in keinem anderen Land. Mhm. Was daran liegt, dass es hier noch ein gutes Potenzial gibt an Leuten, die auf diese martialischen Schlachtgesänge stehen und wenn dann auch mal ein paar Flaggen da wehen. Und Manowar haben, ich habe die nochmal vor 5 Jahren live gesehen, da hatten sie schon versprochen, dass die Abschiedstour, sind aber noch ein paar Mal wiedergekommen, weil sie Geld brauchen. Und ich glaube, dass da schon lange der Spirit der Musik schon lange weg ist bei Manowar, sondern da geht's noch ums Einkassieren. Und ohne jetzt irgendwelche hier Gerüchte, aber die fragwürdigen Management- und Abrechnungssituationen, die es bei Manowar gibt, die sind wohl relativ legendär. Das überrascht mich jetzt überhaupt nicht, dass da ein paar Harleys noch im Keller stehen.
Aber finde ich ganz interessant, dass man offensichtlich das Veranstaltergewerbe und überhaupt das Live-Geschäft ist ja dann noch eher robust. Es wird noch viel mit Bargeld gearbeitet und so. Und dass dann einfach so Motorräder einbehalten werden, weil die Kohle halt nicht kam, fand ich irgendwie ganz geil. Sag mal, wollen wir mal uns vielleicht mal ganz kurz, weil es ja viele Leute gibt da draußen, die sich interessieren fürs Showgeschäft, mal kurz ein bisschen ums Thema Management kümmern, weil ich habe auch in letzter Zeit bei mir so intern das Gefühl, das ist eine Sache, die interessiert viele Leute, wenn man im Showgeschäft arbeiten möchte, wie macht man das da richtig mit Management? Wollen wir mal so halb offen, ich würde ein bisschen offenlegen, wie meine Philosophie dabei ist. Weil mein Manager, Karl Laus, ist ja oft... Ich finde das mal... Warum denn nicht? Wir sind beide ein bisschen durchgebumst diese Woche. Meine Stimme ist im Arsch. Du bist gerade irgendwie zwischen Tür und Angel. Du siehst aus, Alter, Olli. Ja. Wirklich, wie so, was ist los? Du sahst schon mal besser aus. Durch, ja.
Ich bin aus Hamburg wiedergekommen und ich bin in privaten Umstrukturierungen hier. Oh. Positiv gesehen, aber hier wird gerade viel gemacht bei mir, sag ich mal. Ich musste mich in so ein kleines Kämmerlein zurückziehen. Bin vorgestern aus Hamburg wiedergekommen, war bei Inas Nacht und am Montag, also letzten Montag, ganz kurz, um es zu erzählen, war der Abend mit Dicken, dem Sänger von Slime, wo ich den Deutschpunk-Abend moderiert habe. Also war wieder ein paar Tage in Hamburg, was einerseits immer schön ist, andererseits muss ich gerade hier vor Ort sein. Das hat mich alles ein bisschen gestresst. Dazu kommt, dass ich letzten Montag halt, wie gesagt, moderiert habe, dann am Dienstag so krank geworden bin, weil ich habe in Hamburg mir einen Tag mit mir selber gegönnt. Ich habe niemandem Bescheid gesagt, dass ich da bin. Oh. Bin spazieren gegangen, habe Musik gehört, bin Bus gefahren, bin U-Bahn an die alten Plätze, wo ich als Kind früher auf den Bus gewartet habe. Und abends habe ich dann noch einen Film gesehen und mit niemandem mich getroffen und habe mich trotzdem erkältet, weil es den ganzen Tag geregnet hat, letzten Dienstag in Hamburg. Und Mittwoch musste ich dann noch warten, bis ich bei Inas Nacht dran war und wir dann einmal den Song gesungen haben, der auf unserer Platte ist, den sie übrigens genauso schlecht performt hat wie du, Text auswendig lernen. Das ist bei den ganz Großen im Fernsehbereich, bei Ina Müller und dir, da war ich ja bei euch beiden ein bisschen enttäuscht. Ja,
ich weiß noch,
nicht mehr drin.
Weißt du was, ich sag dir ganz ehrlich, ja. Das ist wirklich eine der schwierigsten Aufgaben für mich. Bei der Tour kriege ich das hin, wenn ich selber mit dem Orchester auf Tour gehe. Aber schnell und kurzfristig Texte auswendig lernen, es ist nicht der Arbeitsmodus beim Fernsehen, weil wir, das auch jetzt viele wird es enttäuschen, aber wir arbeiten mit dem Teleprompter. Das heißt, es gibt einen geschriebenen Text, den arbeitest du die ganze Woche durch und dann liest du ihn quasi so vom Prompter ab, dass die Leute glauben, du würdest es frei vortragen. Es ist aber kein freier Vortrag. Und deswegen, ich habe den Text versucht auswendig zu lernen, aber es ist wahnsinnig schwer, Texte auswendig zu lernen, die nicht von einem selber kommen. Und vor allen Dingen, wenn man...
Ist natürlich hart. Also ich musste ja auch immer, wenn ich früher noch, als ich angefragt wurde, Olli, willst du mal mitmachen beim Einspieler ZDF-Magazin oder sonst was, habe ich ja auch immer die Texte auswendig gelernt und bin da ziemlich professionell am Set erschienen. Und irgendwie gibt mir das Gefühl, als wenn ich irgendwie nichts wert bin. Ja. Dass so Jan Müller, der Sohn von Ina Müller übrigens, war auch enttäuscht von seiner Mutter.
Jan Müller ist der Bassist von Tokotronic.
Richtig, genau.
Aber ist nicht verwandt mit Ina Müller.
Nicht verwandt.
Hat aber den gleichen Vornamen wie ich, Jan Böhmermann. Wir sind aber auch nicht miteinander verwandt. Ich wäre aber gerne mit Ina Müller verwandt. Ich fänd's cool, wenn sie meine Schwester wäre.
Jan Müller wäre eigentlich dein Vater dann, wenn Ina Müller deine Mutter wäre und hat dir nochmal den Namen Jan gegeben und Müller, das ist zum Beispiel. Aber bevor wir hier mit dem ganzen Quatsch, also das wollte ich nur sagen, da war ich da, hab einmal gesungen, weil ich auch zurück musste, weil hier so viel Arbeit auf mich wartet und bin so ein bisschen gestresst diese Woche und hab eigentlich die Hoffnung gehabt, du kommst mit den großen Themen hier an, zum Beispiel, was ist mit Til Schweiger, wann kommt der Boxkampf?
Ja, wenn wir alles besprechen, ich möchte einmal ganz kurz das Thema Management mit dir abschließen. Weil, pass
das
mal
ist
auf.
Dir wichtiger nee, gerade.
Es ist mir nicht wichtiger, ich möchte einmal kurz sagen, weil viele Leute denken, wenn man irgendwie im Showgeschäft anfangen möchte, man braucht erstmal ein wichtiges Management. Ganz wichtig ist, man muss zu einem Management gehen, was einem direkt so eine relativ große Summe von seinem Honorar abknüpft. Alles zwischen 40% und 60% ist eigentlich seriös. Das ist ganz wichtig. Man muss sofort einen Vertrag unterschreiben mit dem Management, der einen als Künstler so stark an das Management bindet, dass man fast bewegungsunfähig wird. Und auch wichtig ist, wenn man zu einem Management kommt, dann muss man ganz wichtig dem Management von allen Sachen, die man bereits als Künstler so hat, wo man Geld für bekommt, auch was abgeben. Also das ist ganz wichtig. Und es darf eigentlich nicht so was
wie... Der Manager setzt sich ein bisschen ins gemachte Nest. Wenn der Künstler schon vorher Aufträge hatte, wo er Geld für kriegt, und dann sagt der Manager, ich übernehme das jetzt und krieg jetzt davon das Geld, was du eh normalerweise kriegen würdest, nur dass ich die Rechnung schreibe. Das darf ja nicht so, das sollte ja nicht der Fall sein.
Das sollte nicht der Fall sein, weil das ist bei mir immer der Fall. Nein, kleiner Spaß. Ich finde, Managementbeziehung ist wie eine Beziehung eigentlich. Es ist fast wie eine Liebesbeziehung. Und wenn das nicht auf Vertrauensbasis funktioniert, wenn das nicht funktioniert, weil man sich nicht vertraut oder irgendwie nicht auf einer Wellenlänge ist, mega schwierig. Und ich sehe viele Leute, gerade junge Leute im Showgeschäft. Wir sind jetzt beide knapp 50. Du bist knapp unter 50, ich bin etwas drüber. Aber wenn man dann schon schaut, wer da so unten hochkommt, Leute, die so vielversprechende Talente haben, denen so eine tolle Karriere bevorstünde, wenn sie nicht diese strukturellen Fehler gemacht hätten, rechtzeitig zu früh irgendwas unterschrieben, zu früh auf Versprechungen reingefallen oder eben Management, was einem den Himmel auf Erden verspricht, aber am Ende dann bloß Prozente kassiert. Das ist echt schade, das ist echt traurig, sehe ich viele.
Das ist traurig, das kann man ganz gut bei Bushido sehen. Der hat sich damals so einen Managementvertrag gegeben und wusste gar nicht, was ihn da irgendwie erwartet. Und 11 Jahre später oder so stand er da auf einmal und hat gemacht, fuck, das sind ja Gangster, mein Manager und die ganzen Leute drumherum. Die machen ja Geld eintreiben auch und sonst ähnlich. Hat er so für sich entdeckt, hat dann Abrechnungssong gemacht und ist jetzt, glaube ich, bei anderen Gangstern unter Vertrag.
Der ist jetzt bei einer Maria Fecitti unter Vertrag. Die haben mit ihm in Dubai so eine kleine Agency. Die wird in Lamborghinis bezahlt. Diese Woche hat sie ein Lambo bekommen, als Überraschung, weil die Tour gut läuft. Ich weiß nicht, ob das ein gekaufter Lambo ist oder ob das ein geleaster
Quatsch, Lambo ist. Quatsch, wirklich?
Ja, hat sie in beiden Stories habe ich das diese Woche gesehen. Ich verfolge das sehr, ich interessiere mich da sehr für, weil ich mich vor allen Dingen, ich bin ein konservativer Wirtschafter, ich finde es vor allen Dingen, ich finde es als menschliche Geste interessant, aber geschäftlich nicht die beste Entscheidung, einfach Autos zu verschenken. Ich weiß nicht, würde sich jetzt deine Partnerin, dein Partner, glaubst du, mit der Erfahrung deiner Beziehung darüber freuen, wenn du ihm oder ihr einen Lamborghini einfach mal geschenkt hättest, oder?
Ich glaube, nicht mehr in meinem Freundeskreis würden sich Leute drüber freuen. Das sind, ernsthaft, und würden denken, Alter, das kostet so viel Geld, was, bist du bescheuert oder was? Ich kenne nicht einen in meinem Bekanntenkreis tatsächlich, der sich freuen würde oder sagen würde, ja geil, habe ich verdient, wenn ich mit dem Lambo jetzt auftauchen würde und würde sagen, das ist deiner.
Ja, und auch so als Geschenk, also wer schenkt denn seiner Freundin einen Lamborghini und warum?
Also vor allem mega anstrengend, kann sie gar nicht mitfahren mit den Kindern, außerdem ist sie zehnfache, achtfache Mutter und hat gar nicht die Möglichkeit, jetzt noch ein Lambo und wird sich das Leben, also ich meine, das ist doch viel zu gefährlich auch. Warum denn Lambo?
Ne, es ist aber so ein Lambo-SUV. Ich fand es irgendwie einen interessanten Move, weil der es ist ein SUV gewesen, also ein größeres Ding oder so, also ein bisschen aus wie ein Porsche Cayenne oder so. Aber war, fand ich interessant, und dann lässt sich den jetzt folieren in ihrer Lieblingsfarbe. Ich verstehe den Show-Move dahinter, das kommt natürlich gut an und wir unterhalten uns jetzt darüber. Aber das geschäftliche Prinzip dahinter verstehe ich nicht. Es ist wirtschaftlich komplett kurzsichtig. Warum muss er das, hat er Bargeld bekommen und muss das jetzt in irgendwas binden? Also warum?
Ich glaube, das ist nicht. Ich glaube, das sind auch immer so Sachen, um zu zeigen, das machen viele Rapper so. Guck mal, was wir dann kaufen, gehen mit so einem Bündel Geld irgendwo rum und sagen dann hier, jetzt kaufe ich mir den Wagen oder den. Haftbefehl hat sich, glaube ich, auch ein Mercedes wieder gekauft. Habe ich auch letzte Woche in der Insta-Story gesehen oder ähnliches.
Aber Leute, die so prominent, die müssen sich doch keine Mercedes kaufen. Werden eh ausgestattet mit so Leihautos von Mercedes selbst dann.
Glaube
so.
Ich nicht mehr. Nee? Ich glaube, inzwischen ist da auch diese Zeit vorbei, dass Autohäuser einfach so, hier, nimm mal hier den neuen, was weiß ich, so einen fetten Wagen. Ich glaube mir, kann ich mir nicht mehr vorstellen, dass es noch so ist. Aber
ich habe diese Woche beim
wollte noch über Mensch weiterreden. Ja, ich finde nämlich die schönste Art und Weise ist natürlich, wenn du irgendwann anfängst und hast einen Freund oder so, der von Anfang an dein Management übernimmt und mit dem du so langsam wächst, Und das ist dann irgendwann der schlimmste Fall. Ihr wart Freunde und irgendwann wird's professionell und dann merkst du, scheiße, das ist zwar mein Kumpel und der ist ja auch halt mein Manager und so, aber eigentlich kann er das gar nicht. Und wir haben damals als Freunde angefangen und jetzt muss ich dem irgendwie sagen, Dicker, ich mach das jetzt mit dem richtigen Management dabei. Mhm. Das ist eine schlimme Sache. Und das kann ich aus Erfahrung oder auch nicht wirklich aus Erfahrung oder Bekannten, sag ich mal so, sehen, das passiert auch häufiger, dass das jemand macht, der eigentlich ein Kumpel ist und der versucht, sich da auch so eine Zeit lang reinzudrücken und dann merkt man, nee, ich will das doch mit einem richtigen Management machen. Bist du in so einer Situation
mal geraten? Nein, bin ich nie. Man muss aber sagen, ich bin eine sehr treue Seele, was so Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter angeht. Es geht gar nicht so um irgendwie inhaltliche Loyalität oder so, sondern wenn man einfach weiß, das sind vernünftige Leute, mit denen man sich gerne unterhält oder die irgendwie schlau sind und die man, ich finde vor allen Dingen beim Management ist wichtig, dass die man respektiert und die eine gewisse Autorität haben und denen man glaubt, wenn sie was sagen. Und dann finde ich, muss man das gar nicht so oft wechseln. Ich hatte mal ganz am Anfang, habe ich ein Management gehabt, da habe ich immer eine Bürogebühr bezahlen müssen. Ich habe mich irgendwann gefragt, warum eigentlich? Also dann habe ich immer Geld bezahlt, aber es kam irgendwie nie was rein und habe dann auch den Vertrag gekündigt. Und seitdem bin ich immer so misstrauisch. Ich habe nie danach wieder einen Vertrag unterschrieben mit dem Management, sondern immer nur mit Handschlag. Und es war eigentlich immer die schlauste Variante.
Ich habe auch einen Handschlag. Also ich glaube, wir haben keinen Vertrag, mein Management und ich. Nie gemacht, nie schriftlich aufgesetzt. Da gibt's bestimmt irgendwelche Tricks jetzt, wie man sagt, ihr arbeitet jetzt so lange zusammen, das muss jetzt weiter. Keine Ahnung, aber sowas gab es bei uns auch nie.
Ja, wenn ich mich an der Stelle mal ganz kurz einschalten dürfte, Entschuldigung mal eben.
Ja.
Es ist Folgendes. Jetzt höre ich hier die ganze Zeit, wie Jan. Ich muss einmal kurz dazwischen grätschen. Der Klaus ist hier.
Hallo Klaus. Hallo Klaus. Vizzini damals im Ferienprogramm.
Ich möchte mir ganz kurz, halt mal kurz die Fresse, Olli. Ich möchte mich einmal ganz kurz zum Thema Management äußern. Aus Managements Perspektive sind natürlich Verträge wichtig. Und nur weil ich mit dem Jan keinen Vertrag habe, heißt das nicht, dass es hier keine rechtliche Bindung gibt. Wenn der eines Tages hier vom Hof läuft, dann ziehe ich dem sowas von die Hose aus. Da ist die Geschichte mit dem scheiß Imker. Ist da gar nichts gegen. Da wird sich in einem jahrelangen, jahrzehntelangen Rechtsstreit, wird er sich reinbegeben. Aber ich habe den so gebunden. Ich habe den so gebunden an mich. Auch emotional, Olli. Da kannst du
ich
ja
weiß,
eine
Scheibe
von abschneiden.
Du hast wirklich. Aber. Der Jan, mit dem ich hier rede, ist nur noch so eine Hülle, oder?
Der ist eine Hülle. Der war aber nichts anderes immer als eine Hülle. Der hat doch diese Redaktion, die ihm die Inhalte vorsagt. Der weiß doch selber gar nichts. Macht er immer einen auf schlau, auf Vogue, auf politisch? In Wirklichkeit hat er absolut von Tuten und Blasen keine Ahnung, würde ich sagen, wenn er nicht so wahnsinnig gut blasen würde.
Mit V oder mit W-Vogue?
Was hast du?
V oder mit W-Vogue?
Vogue von Madonna, der Song.
Ich höre dich ganz schlecht, als wenn du in den Himalaya-Gebirge oder
so gerade bist. Ich wollte nur sagen, lass dir von Jan nichts erzählen zum Thema Management. Der ist ein dummer Hundesohn, der hat keine Ahnung und muss dir mal meinen Kontostand und seinen angucken. Da siehst du, wer hier der Gewinner ist. Schau, ich bin wieder heraus.
Alles klar.
Das ist der Nachteil, wenn man mit Handschlag arbeitet, hat natürlich einige Nachteile. Aber lass uns mal kurz zur Richtigstellung. Da bin ich schlecht drauf.
Diego Maradona hat ja sowas gehabt. Der hat ja seinen besten Freund als Manager, glaube ich, gehabt. Viele Jahre. Die sahen ganz süß zusammen aus. In dieser Dokumentation Maradona, der Goldjunge, kann man das sehen. Und die sind, glaube ich, bis zum Ende zusammengeblieben oder so. Der hat ihn wirklich von Anfang an gemanagt. Oder war es sein Bruder? Nee, es war nicht sein Bruder. Sowas finde ich dann aber auch immer eine schöne Erfolgsgeschichte, wenn Leute dann so zusammenbleiben und ihr Ding irgendwie gemeinsam durchziehen. Roger Avery und Quentin Tarantino waren damals ziemlich beste Freunde und haben das Drehbuch für Pulp Fiction zusammengeschrieben. Und dann hat sich aber, weil schon Quentin Tarantino die treibende Kraft war, dazu entschlossen, dass es sollte eigentlich auch darauf stehen, directed by Quentin Tarantino und Roger Avery, und hat dann ganz kurzfristig gesagt, nee, irgendwie habe ich doch den Löwenanteil gemacht, und hat Roger Avery da rausgenommen aus den ganzen Credits. Und der hat dann darauf 10 Jahre nicht mehr mit Quentin Tarantino geredet, war zutiefst getroffen, hatte leider auch einen ganz schrecklich privaten Autounfall, waren so Sachen, hat eigentlich noch 1-2 Filme gemacht. Killing Zoe war ein Film mit Eric Stoltz, der relativ gut war, aber danach hat man nie wieder was von ihm gehört. Und jetzt, viele Jahre später, machen Tarantino und Roger Avery zusammen einen Podcast, einen Film-Podcast.
Ja, aber es ist doch schön, dass sie dann wieder zusammengekommen sind.
Finde ich auch.
Ich finde, das am krassesten finde ich das eigentlich, also ich finde die Dynamic Management Künstler schon sehr spannend. Da scheitern viele tatsächlich Künstlerkarrieren dran. Eher weniger scheitern daran Managementkarrieren. Ich fand das in der Echt-Dokumentation übrigens eine ganz spannende Side-Story. Die Dynamik zwischen der Band Echt, wir haben uns über diese Echt-Doku unterhalten, die es in der ARD-Mediathek immer noch zum Gucken gibt, und ihrem Manager, also der sie wirklich groß gemacht hat, fast vom Jugendbetreuer dann eben zum Manager und Jugendbetreuer zeitgleich wurde. Und am Ende ging es auseinander. Ich finde, fast spannender noch ist die zwischenmenschliche Dynamik bei Bands. Also wenn du in Bands arbeitest, also bei den Beatles legendär, also dass George Harrison sich immer abgehängt fühlte, Ringo zum Glück zu bekifft war, als dass er das irgendwie ihn das stören würde. Aber wie sich quasi die Egos in der Band versuchen, die Balance of Power zu halten und mit Erfolg, da kommen dann eben Faktoren dazu, die das echt auseinanderballern. Da hast du wahrscheinlich mehr Erfahrung mit als ich. Also,
ja, ich finde das immer, was heißt mehr Erfahrung? Also ich hab ja niemanden in meinem musikalischen oder engeren Bekanntkreis, mit dem ich mich so sehr zerstritten habe, dass ich, glaube ich, nie wieder mit ihm reden will.
Nein, weißt du, was ich meine?
Ich finde das zum Beispiel interessant, dass es Bands gibt wie Pink Floyd. Also abgesehen davon, dass Roger Waters in den letzten Jahren wirklich merkwürdige Aussagen gemacht hat, dass er und David Gilmour, die beiden treibenden Kräfte von Pink Floyd und die wirklich Musikgeschichte geschrieben habe. Also ich liebe die Platten der 70er Jahre von Pink Floyd sehr, vor allem diese Zusammenarbeit zwischen den beiden. Und die haben es bis heute nie hingekriegt, Frieden zu schließen. Und das finde ich ja auch einfach so krass, dass du innerhalb einer kreativen Dynamik, die dich mal erfolgreich und auch, sage ich mal, beflügelt hat zu künstlerischen, trotzdem dich so zerstreiten kannst mit jemandem, dass du nie wieder mit dem was zu tun haben willst in Musik. Und da gibt es so einige Bands oder einige, wo ich so denke, ey, mach doch mal bitte was zusammen, nur zusammen wart ihr stark oder ähnliches. Das kann uns zum Glück nicht passieren, aber das finde ich schon merkwürdig, dass das so ganz oft der Fall ist, dass der da so bitter und hart Streit dann irgendwie ist. Naja, das nur mal so nebenbei.
Ja, sorry, wir hatten gerade eine kleine zwischenmenschliche...
Oh ja, ich sehe Internetverbindung instabil, das liegt daran, Leute, das muss ich ganz kurz sagen, ich bin hier wirklich im Kellerloch gerade und muss hier gerade aus einer ganz...
Also du siehst wirklich aus, als wärst du einer von den Ludolfs irgendwie. Du siehst auf so einer komischen Couch, die da sitzt, ist das aus dem Loriot-Fundus oder was ist das da? Will ich gar nicht näher drauf eingehen, aber das ist alles...
Ja, ich würde so gerne, aber ich habe in den letzten Monaten, Wochen gelernt, es ist einfach immer ganz gut, nicht zu viel Sachen zu erzählen, um diese Billigschlagzeilen oder auch um unnötige Post zu vermeiden von Leuten. Aber Billigschlagzeilen, da sind wir beim Thema, worüber wir alle reden wollen. Endlich. Ich würde jetzt gerne wirklich mal von dir wissen, hast du Til Schweiger in der Lufthansa-Lounge getroffen? Oder ist das von ihm ein urbaner Mythos? Du hast eine Gegendarstellung gemacht. Dazu für alle, die es nicht wissen. Til Schweiger hat diese Woche ein großes Interview in der Zeit gegeben, wo er mal Klartext geredet hat. Nicht immer nur unsympathisch, aber dann am Ende ging es auch noch um dich. Und da ging es darum, du bist das größte Brechmittel der Gesellschaft. Mhm. So sehr hat er auf dich sich irgendwie fixiert. Ich weiß gar nicht, was da los ist. So böse waren doch gar nicht die Sprüche. Ich habe eigentlich gedacht, dass er den Fokus... Er sagt ja auch, Olli Pocher ist neben dir. Mhm. Der Zweitschlimmste, glaube ich. Ich dachte, er meinte, er ist Olli Schulz und erinnert sich an Schalt Schulz-Kowski damals. Aber ich glaube, ich bin da nochmal durchgekommen. Glück gehabt. Was ist da jetzt genau los?
Also ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Die Woche begann für mich ganz normal wie immer und dann am Mittwoch habe ich schon gedacht, oh Gott, jetzt geht das schon wieder los. Es ist, ich weiß nicht warum, wir haben lustigerweise letzte Woche in der Redaktion zusammengesessen und diese traurigen Videos bei RTL gesehen, wo Til Schweiger von, ich glaube, Oliver Masucci in die Klinik getragen wurde mit zwei gebrochenen Armen.
Und wirklich?
Ja, also ganz verrückt, wo man erst dachte, das ist ein Fake. Und dann kam er aber offensichtlich besoffen da wieder raus mit Gipsverbänden. Und dann haben wir uns in der Redaktion, und wir sind wirklich eine ruchlose, zynische, gemeine Menschengruppe, die hier tagtäglich zusammensitzt und anguckt, was so in den Medien passiert, um daraus irgendwie Inhalte zu generieren. Und haben uns gemeinschaftlich in die Augen geguckt und haben gesagt, letzte Woche, na ganz ehrlich, lass uns mal Til Schweiger so ein bisschen rausnehmen aus dem Witzezyklus, weil er ist offensichtlich echt fertig. Das ist ja echt krass, was und dann mit dieser Sepsis und dem offenen Bein, was wir hier auch in der Sendung besprochen hatten. Und dann, Schnitt, 3 Tage später, ein großes Interview in der bürgerlichen Wochenzeitschrift, Die Zeit. Endlich darf Til Schweiger mal offen sprechen, was er ja sonst fast nie darf. Und anstatt, dass er da irgendwas einigermaßen Sanes von sich gibt, blubbert da wirklich die Weißweinschorle aus jeder zweiten Zeile. Und man fragt sich wirklich, sag mal, wie werden da eigentlich redaktionelle Debatten in der Zeit geführt, wem man denn das Forum eines Zeitinterviews gewähren möchte, zu welchem Zeitpunkt und wem nicht. Also warum macht man mit dem offensichtlich hilfebedürftigen Til Schweiger ein so derart großes Interview? Das war so das, was mich vor allen Dingen aufgeregt hat. Und ich muss ehrlicherweise sagen, das klingt da, also Brechmittel und so, Leute können einen ja immer nennen. Also
ich alles muss, okay, aber das mit der Schlägerei am Ende kann ich nachvollziehen.
Diese Gewaltandrohung, so öffentliche Gewaltandrohung von offensichtlich jemandem, der nicht Öffentlichkeit braucht, sondern Hilfe, psychologische Hilfe, und das dann irgendwie noch so eingewickelt in irgend so feuilletonistische Schutzbehauptungen, warum man das machen sollte, das fand ich einigermaßen nieder und habe mich dann vielleicht die Zeit eigentlich so als einigermaßen geradlinige und irgendwie dann doch stabile Zeitung wahrgenommen habe, zumindest so in der Gesamtschau ist da eher mehr Licht als mehr Schatten, würde ich sagen, habe ich dann mich echt sehr geärgert und hatte dann so Relotius-Gefühl. Ich habe mich auch echt aufgeregt, als diese Relotius-Sache rauskam und alle mal gesagt haben, ja, der kann ja Comedy machen oder Fiction, aber doch hier nicht bei uns edlen Journalisten. Da war ich echt auf 180, damals diesen Artikel geschrieben, weil ich wirklich so sauer war, weil ich das so eine Beleidigung finde, und als wäre das quasi ein Gegensatz, komisch zu arbeiten und seriös zu sein. Und jetzt irgendwie habe ich mich so aufgeregt darüber, dass da offensichtlich der ethische Kompass bei der Zeit so ein bisschen in Richtung, ach komm, ich meine, warum denn nicht? Ich meine, er redet mit uns, jetzt kann er nicht mal sagen, weil es ist ja so klar. Und dann wird am Ende da so eine Gewaltandrohung einfach drin gelassen im Interview. Und da habe ich dann gedacht, ach komm, weißt du was? Ich habe jetzt eigentlich gesagt, ich dachte, Til Schweiger, lassen wir mal ein bisschen außen vor, bis der so einigermaßen wieder klarkommt. Hoffentlich kommt er denn überhaupt noch klar. Und seine Krankheit ist nicht so weit fortgeschritten, dass er da irgendwie schon in die Alkoholdemenz abrutscht oder sowas. Weil ehrlich gesagt, viele Antworten...
Er spielt ja auch wieder Nazi im neuen Guy Ritchie-Film. Ja, würde er normalerweise nie machen. Mhm. Aber wenn Guy Ritchie anruft, dann darf man doch nochmal Nazi spielen.
Ja, also es geht dann vor allem um Verantwortung von Medien. Also das war so das Hauptding, wo ich dann gedacht, okay, das ist einfach echt krass. Und dann die Gewaltandrohung, finde ich auch scheiße, wenn das irgendwie hiphop.de macht, bin ich genauso angepisst und erst recht, wenn das irgendwie bei der Zeit dann stattfindet. Also ich hau dem auf die Fresse. Das sind so Sachen, wo man sich auch selbst bei hiphop.de überlegt, ist das, soll man das publizieren oder ist es einfach nur...
Naja, glaube ich, am Ende gesagt, hätte er dann, er zum Glück hat das positive Engelchen, das böse Engelchen überzeugt, dich doch nicht zu schlagen, was ich auch wirklich für einen Mann, der über 60 Jahre alt ist und irgendwie ein renommierter Schauspieler sein will, sehr unangenehm finde. Und das finde ich von der Zeit, dabei wollte ich gerade irgendwie, die letzte Bastion finde ich der Online-Medien, die Zeit, die mich wenigstens immer noch mit guten Berichten und wirklich auch guten Sachen wirklich momentan mehr informiert als jedes andere Blatt. Aber das fand ich auch relativ schäbig, das drin zu lassen.
Und das Ding ist dann habe ich gedacht, okay, und das, also ist mir wirklich scheißegal, aber diese Lufthansa-Geschichte, das stimmt einfach nicht. Ich habe vor Jahren mal erzählt, dass ich mal im Flugzeug gesessen bin mit Olli Dittrich und Till Schweiger. Und ich bin wirklich an ihm vorbeigelaufen, alt beim Aussteigen des Flugzeugs. Und er saß noch auf dem Platz. Das war meine einzige Begegnung in meinem Leben bislang mit dem echten Till Schweiger. Und ich habe niemals in einer Lufthansa-Lounge gesessen. Schon gar nicht Süddeutsche Zeitung lesen in einer Lufthansa-Lounge. Woher kommt denn diese Fantasie? Hat er mich verwechselt mit Florian Schröder oder was? Ich lese doch nicht Süddeutsche Zeitung in Lufthansa-Lounges. Und schon gar nicht, wenn ich Till Schweiger sehe, luge ich hinter der Zeitung hervor und beobachte ihn dann mit Löchern in der Zeitung oder was. Und alleine das dann zu schreiben und das nicht zu verifizieren, nach der Gewaltandrohung auch so.
Es ist
journalistisch. Dann habe ich gedacht, okay, was machst du jetzt? Das Einzige, was ich da machen konnte und was sich einigermaßen gerecht angefühlt hat, ist Giovanni Di Lorenzo, dem Chefredakteur der Zeit, eine fette Schelle anzudrohen, wenn ich ihn eines Tages mal treffe. Das habe ich mir geschworen, habe ich dann gesagt, bin ausgeflippt. Jetzt hoffe ich, dass ich ihn eines Tages mal in der Lufthansa-Lounge treffe und er sich dann hinter
mir. Ich glaube, die wissen, ich bin ja auch froh, dass Giovanni Di Lorenzo, der ja ein feiner Kerl ist, ein feiner Junge, finde ich, dass der das bestimmt auch inzwischen auch so sieht und auch denkt, das hätte man nicht da reinbringen können. Da kann ich mich nicht täuschen. Der hat so einen guten Eindruck in der Talkshow auf mich gemacht damals. Wirklich, so einen guten Eindruck. So ein feiner Junge, so gut erzogen.
Ich weiß nicht, wie er meinen Witz findet, mit der Androhung der fetten Schelle. Ich kann mir vorstellen, dass er ihn erst richtig scheiße findet und jetzt findet er ihn nur noch scheiße. Vielleicht, aber ich meine, soll ich da dem redaktionellen Mittelmanagement in der Zeit oder den ausführenden Journalistinnen eine fette Schelle androhen? Da muss man auch ein bisschen an die Verhältnismäßigkeiten denken. Da habe ich auch eine publizistische Verantwortung im Satirebereich. Da muss man ja auch aufpassen.
Ich erinnere mich an den wunderschönen Abend mit Giovanni Di Lorenzo und Markus Lanz, den du da mal am Hamburger Mädchen, glaube ich,
hattest. Ich nehme mich auch total gerne, habe ich positiv in Erinnerung.
Ja, genau, und da habt ihr so gematcht, dass ich glaube, vielleicht sollte das vielleicht nochmal wann kommt denn da der zweite Teil, dass du mit dem Lanz und dass Erik da nochmal hinsetzt, ganz ehrlich, warten viele auf den Rückkampf.
Vielleicht kann Markus Lanz ja zwischen Giovanni und mir vermitteln. Ich finde es auf jeden Fall eine redaktionelle Fehlleistung, das ist hiermit platziert. Ich finde Gewaltandrohungen in den Interviews, selbst wenn die so blumig da einherkommen und man das Leuten gegenüber äußert, die im Humorbereich arbeiten und man dann denkt, ach, das ist schon nicht so schlimm, trotzdem sollte man seine Fakten checken irgendwie, ist doch wichtig als Journalist, gerade wenn man für die Zeit arbeitet. Mein Gott. Ich finde es aber auch gut, dass die Zeit Personal bereithält, was Leute, die psychisch ein kleines bisschen durch den Tief laufen, irgendwie mit Interviews einfängt. Die Journalistin, die das Interview mit Till Schweiger geführt hat, war meiner Kenntnis nach auch die Journalistin, die den weinenden Julian Reichelt besucht hat, als der in der tiefen Scheiße saß und kurz davor war rauszufliegen bei der Bild-Zeitung.
Ich finde es aber ehrlich gesagt ganz gut, wenn man gefallene Engel mal wieder ein bisschen supportet und die Leute auch zurückholt. Zum Beispiel hat Oliver Pocher diese Woche auch nämlich in Saarbrücken Xavier Naidoo auf die Bühne geholt, Jan.
Super.
Und hat nach 5 Jahren zum ersten Mal dafür gesorgt, dass er mit ihm zusammen auf der Bühne, die haben im Duett auch noch gesungen, Ich kenne nichts oder so ähnlich, was so schön ist wie du, einen der ganz großen Hits von Xavier Naidoo. Und ich finde das ehrlich gesagt von Olli Pocher wirklich ehrenwert, dass er ihn zurückgeholt hat, weil Xavier Naidoo ist einer der bedeutendsten Sänger. Auf der nächsten Show, jetzt habe ich gehört, macht er auf der Bühne Kochen mit Attila Hildmann, weil auch der hat es verdient, zurückgeholt zu werden.
Einer der wichtigsten Köche Nachkriegsdeutschlands.
Ich finde nämlich auch, dass viele vegane neue Impulse auf der Strecke geblieben sind, seit wir Attila Hildmann nicht mehr diese Plattform geben und er nicht mehr vegan kochen kann für uns alle. Es ist wichtig, wenn man auch mal wieder Leuten eine Chance gibt, die komisch aufgefallen sind. Siehst du es nicht ähnlich?
Ich sehe es ganz genau ähnlich. Vergeben können, auch wenn Leute große Schuld auf sich geladen haben, ist im Grunde genommen das Fundament der Bundesrepublik Deutschland, ganz ehrlich. Also wenn das ist in unserer DNA drin, ansonsten gäbe es uns doch überhaupt nicht. Ich habe mich auch sehr gefreut. Schön, dass es Xavier wieder gut geht und er jetzt wieder so ein bisschen zu sich selbst gefunden hat. Vielleicht hat er die Legalisierung von Bubatz oder Bobel ihren Teil dazu beigetragen, dass er sich wieder in die Öffentlichkeit traut.
Das kann auch sein. Ja, vielleicht liegt es da an Legalisierung und auch, dass das Zeug jetzt besser ist und nicht mehr gestreckt wird mit irgendwie kleingeschlagener Neonröhre oder was da alles bei dem im Hasch drin war. Man will es alles gar nicht wissen.
Ja, und aber nur eine Sache.
Ja, lass uns kurz
zur Abschließung dieser Till Schweiger-Geschichte. Was ich gerne festgehalten haben möchte, mir wäre wichtig, dass die beteiligten Journalistinnen und Journalisten an dem Interview, die ausführenden Journalisten, hier einmal mündlich, fernmündlich über Spotify mitgeteilt bekommen, dass die Behauptung von Till Schweiger, er habe mich in der Lufthansa-Lounge getroffen, eine Erfindung, eine offenbar gutem Weißwein entsprungene Erfindung von Til Schweiger, weil wir haben uns niemals in der Lufthansa Lounge getroffen. Ich habe ihn auch nie hinter einer Süddeutschen Zeitung beobachtet. Sehr wohl bin ich schon mal an ihm in einem Flugzeug vorbeigegangen, wo er mich aber nicht erkannt hat. Ich ihn aber. Und dass auch die Gegendarstellung, die ich dann veröffentlicht habe, gar keine Satire war, sondern ihr habt da schon Scheiße geschrieben, muss man schon mal sagen. Auch nach außen jetzt nichts anderes behaupten und so Kultbübi macht immer Witze und so. Nee, ihr habt das schon echt Mist gebaut. Kann man schon mal so festhalten. Und sorry nochmal dafür, dass dann in der nächsten Welle Artikel in den Abschreibemedien irgendwie erschienen ist, wo ich Giovanni Di Lorenzo eine Schelle angedroht habe. Ich weiß, es fühlt sich blöd an, wenn man von jemandem öffentlich eine Schelle angedroht bekommt. Sei mal froh, dass es nur ein Witz war und das nicht ernsthaft von irgendeinem wirklich nicht zurechnungsfähigen, offensichtlich alkoholkranken Menschen über ein Leitmedium geäußert wurde, sondern nur über Revolverblätter wie Welt.de oder t-online.de und auch nur im Witz. Es fühlt sich deutlich anders an, wenn man über sich selber in der Zeitung liest, dass einem einer, der nicht mehr alle Tassen im Schrank hat, es sei denn, sie haben Weißwein zum Inhalt, einen in die Fresse gehauen bekommt. Und das steht in der Zeit, das ist schon echt ungeil. Ist einfach echt ungeil.
Ja, echt nicht so richtig geil. Und hast du denn eigentlich generell auch schon mal von Rappern Schläge angedroht
bekommen? Ja, aber da finde ich, dass da gehört zur Performance dazu, kann ich auch eher mit umgehen. Ich auch. Also ich finde, von Flair, wer noch nie von Flair was in die Fresse angedroht bekommen hat,
der ist hat nicht gelebt.
Ist ja. der gehört für mich nicht zu Deutschland, ganz ehrlich.
Ja, nee, wirklich. Und gerade wo du Flair sagst, muss ich nämlich sagen, der war auch schon mal ganz sauer auf mich und hat auch bei meinem Management angerufen damals, als ich gesagt habe, ich habe noch nie jemanden gesehen auf der Straße, der diese maskulinen Flair-Jogging-Anzüge trägt. Und dann sagt er, entschuldige dich dafür. Und dann haben wir kurz geschrieben, er war sauer. Dabei war das alles gar nicht so böse gemeint. Wahrscheinlich kennt er auch den Kontext nicht und weiß, dass wir hier so ein kleiner Lester und auch ein Spaß-Podcast sind, der ist nicht alles so ernst meint, jetzt habe ich Flair gestern gesehen, er hat neue Zähne, neue Zähne bekommen im Interview. Es dauert noch ein bisschen, bis er die unter Kontrolle hat, weil das ist ja auch ewig, dauert ewig, wenn du sie, ja, ist so, es ist gar nicht böse gemeint, aber wenn du so ein komplett man hört so ein bisschen, dass es noch neu ist. Ansonsten muss man aber dazu sagen, der ist ein halbes Jahr abgetaucht und sieht so frisch aus, abgesehen, also so frisch aus wie lange nicht mehr. Und das ist schon mal ein gutes Zeichen. Weil auch den, man hat ja eine Zeit lang, haben wir früher drüber geredet, ist ja schon ein paar Jahre her, zum Schlafen gehen sich Flair-Interviews mal angeguckt und fand das wahnsinnig unterhaltsam. Hat's aber auch immer gedacht, Junge, ey, der Kampf gegen Windmühlen und so.
Ich finde das so süß, wie du dentalmedizinische Empathie für Flair. Ja, ich finde, sieht super aus, aber es dauert eben noch ein bisschen, bis man so neue Zähne unter Kontrolle.
Ja, das ist so, das merkt man in so den Interviews, dass es noch ein bisschen Luft zieht. Und das sind genau so eine Leute, die sich aber immer über mich witzig gemacht haben, über meine Stimme oder so, oder wie ich rede und so. Bushido hat auch irgendwann mal im Interview früher gesagt, ja, Jan Böhmermann kann ich nicht, aber der andere ist noch beschissener, der so schwul redet.
Wer ist denn Bushido nochmal?
Ach so, ist das der Bushido ist der am Wochenende sein neues Video rausgebracht hat und ich habe auch irgendwie auch letzte Woche Anna Maria gesehen in der Insta-Story und ich will jetzt auch nicht immer rumlästern, aber dann sagt sie in die Insta-Story mit ihren Kindern da irgendwie im Arm, ey Leute, wir haben heute Abend mal gelesen und das kam viel besser bei den Kindern an. Die sind viel ruhiger und entspannter, als wenn man die abends Fernsehen gucken lässt. Und ich denke so, was für eine unglaubliche Erkenntnis du da als Mutter von acht Kindern, nach dem achten Kind wahrscheinlich auf einmal hattest, dass Kinder viel ruhiger abends werden, wenn man mit denen was liest und dass die auch viel mehr bei der Sache sind, als wenn man mit denen Fernsehen guckt. Und ich dachte auch so, okay, das kopierst du, aber ich will auch kein Shaming betreiben und ich bin auch jetzt zu alt, um sich darüber dauernd lustig zu machen. Aber ich dachte auch, Alter, wo gehen wir als Menschheit nochmal hin? Wenn du wirklich irgendwann die Erkenntnis erst hast, wenn die Kinder schon fast ausziehen und du dann erkennst, ey, wenn man mit den abends liest vom Schlafen gehen, dann kommen die viel besser ins Bett und sind viel entspannter als Fernsehen zu gucken.
Ja, aber es ist auch kein leichtes Leben. Ich schaue mir das immer mit so einer Mischung aus Voyeurismus und irgendwie auch einer gesunden Portion Mitgefühl an. Es ist, oder mit, nicht Mitgefühl vielleicht nicht, aber so ein bisschen denke ich immer, ach Gott, ja.
Hast du Mitgefühl für Laura? Wir haben noch gar nicht über Laura Müller und das Video
gesprochen. Ich konnte mir das Video nicht angucken. Ich habe so 30 Sekunden, dann habe ich schon direkt irgendwie die Internetkommentare darunter gelesen und dachte, ich mach's wieder aus, weil es ist eigentlich wahnsinnig schlecht. Es ist also fast eine Kunst, so schlecht zu rappen.
Das ist wirklich so schlecht. Aber es ist auch eine Kunst. Also ich meine, also das muss man wirklich sagen, dass der Michael Wendler das wirklich geschafft hat, diese junge, orientierungslose Frau da so wirklich zu so einer Scheiße auch zu überzeugen. Das ist alles, inzwischen ist auch der Gag weg darüber. Ne? Also man guckt und man könnte jetzt auch noch damit draufhauen und sagen, Alter, ist das peinlich und so. Aber es ist auch einfach nur...
Ja, die Luft ist raus. Die Luft ist raus, aber man guckt wirklich nur noch drauf und es ist wirklich nur... wie kann ich ernsthaft helfen? Welche Telefonnummer muss ich durchgeben, damit das eines Tages besser wird? Finde ich ehrlich gesagt immer, wenn Promi Wenn Prominenten Karrieren so einen Status haben, ist es immer, auch wenn ich Prinz Markus sehe zum Beispiel, also offensichtlich coked up, jedes Mal, wenn ich den in irgendeiner Insta-Story sehe, hat er ordentlich eine Nase voll Schnee.
Ich glaube, ab einem gewissen Punkt ist es tatsächlich so, wenn du das wirklich über viele Jahre, glaube ich, sehr regelmäßig machst, musst du es gar nicht mehr nehmen und bist dann einfach so drauf. Bei dem weiß ich keine Ahnung, aber der ist wirklich auch so ein Typ, den man, finde ich, auch ekliger Mensch einfach. Das muss man wirklich sagen, dem ich keine Plattform noch nicht mal so im Ironischen geben möchte. Ganz widerlicher Typ, der auch mit Geld, mit seinem Geld, mit Prostitution und anderer Scheiße verdient hat und jetzt sich jetzt als Geschäftsmann aufspielt. Ganz widerlich einfach nur, finde ich. Wirklich. So. Ich würde ganz kurz, Jan, weil ich diese Woche, ihr müsst mich entschuldigen, dass ich ja auch so ein bisschen fahrig bin. Ich bin in einer privaten Situation, die mit viel Umstrukturierung zu tun hat. Nächste Woche bin ich wieder voll aufgeräumt. Aber ich möchte kurz ein bisschen Musik auf die Fidi und Bumsi-Liste packen. Und wenn es nach mir ginge, würde ich heute sowieso gerne ein bisschen über Musik reden. Pearl Jam haben eine neue Platte rausgebracht. Und immer wenn Pearl Jam eine neue Platte rausbringen, denke ich in letzter Zeit, was würden Nirvana, wenn Kurt Cobain wohl leben würde, noch machen? Würde der auch so eine Rockmusik machen? Und die letzten Platten, ich war ja auch großer Pearl Jam-Fan für lange Zeit, waren alle relativ austauschbar. Die Band will jung klingen, sie will rockig klingen und das gelingt ihr auch irgendwie. Und trotzdem habe ich gestern das ganze Album gehört und so richtig hängen geblieben ist bei mir nichts. Und dann musste ich über Kurt Cobain nachdenken, über Nirvana und was für einen Impact diese Band hatte, wie wichtig die waren und wie wichtige Aussagen der gemacht hat, wie visionär der war. Leider komplett verdrogt und komplett depressiv und ein sehr schwerer, nicht zugänglicher Mensch, der sich mit 27 Jahren den Kopf weggeblasen hat. Ganz traurige Geschichte eigentlich, vor allem wenn man seine Tochter Polly jetzt sieht, die herangewachsen ist. Und es gibt eine Aufnahme von ihr, wie sie einen Song singt. Und ich glaube, die hättet ihren Vater lieber irgendwie am Leben gehabt, als ihn jetzt als so eine Ikone, sage ich mal, auch irgendwie aus der Ferne betrachten zu müssen. Heart-Shaped Box von Nirvana, von der letzten Platte, ein großartiger Song, packe ich auf die Liste, anstatt jetzt noch einen Song von Pearl Jam auf die Liste zu packen. Und frag euch mal da draußen, die vielleicht auch mit Grunge eure Zeit verbracht habt, weil ihr auch schon in meinem Alter seid, welches war für euch die wichtigste Grunge-Band? Ich mach mal meine großen drei ganz kurz. Gerne. Auch in der Reihenfolge, ja? Meine großen drei Grunge-Bands sind an erster Stelle schon Nirvana, muss ich wirklich sagen. Hätte ich damals gar nicht so gesagt, aber über die Jahre, wenn man sich die Platten, die Texte anhört und das, wofür Kurt Cobain stand, ist das auf alle Fälle die größte Grunge-Band aller Zeiten. Und auf Platz zwei, dicht gefolgt, kommen Alice in Chains für mich schon, weil die unglaubliche, düstere, schwermütige Songs gemacht haben. Die beiden Gesänge zwischen ich kann den Namen so schlecht aussprechen, und dem Gitarristen, ganz großartig. Vor allem die Akustik an Plug-Platte von MTV, die haben ja alle an Plug-Platten gemacht, ist ganz toll. Deswegen packe ich jetzt noch Rooster von Alice in Chains auch mit auf die Liste. Und jetzt packe ich gleich, jetzt machen wir den Sprung in die jetzige Zeit, eine Band, die man wahrscheinlich nicht als Grunge-Band bezeichnen könnte, aber dieser Spirit, der da drin steckt, in Fontaines D.C., die gerade ihre neue Single rausgebracht haben, erinnert mich an diese Grunge-Attitüde und auch an die Texte und ähnliches, an diese 90er-Grunge-Szene, auch wenn die Band aus Irland kommt. Und ich pack den neuen Song Starburster von Fontaines D.C. auf die Liste. Grandioses Video, bitte schaut euch das an, hat mich richtig umgehauen. Diese drei Songs und noch eine tolle Künstlerin, Being N, mit dem Song Cold Bitch. Being N, hört euch mal bitte an, die hat so viele tolle Songs schon geschrieben, eine Songwriterin, die ich auch noch empfehlen möchte. Being N mit Cold Bitch kommt auch noch auf die Liste. Und, sorry Jan, das ist heute ein bisschen
kein
viel
Problem.
Wert. Dann haben wir doch über die Füchse geredet, die hier im Nachbarsgarten langsam wachsen und gedeihen. Ich sitze jeden Abend vor meinem Küchenfenster, schau in den Nachbarsgarten und zähl die Füchse durch, wie so ein Bescheuerter.
Wie viele sind es jetzt? Sind es 10?
5 Stück. Ich habe mich verzählt am Anfang, weil ich so aufgeregt war. Und die Mama ist immer da. Und weißt du, was ich jetzt gemacht habe? Und ich will es ja eigentlich nicht erzählen, aber ich habe nachts, als Juri geschlafen habe, heimlich aus seiner Futterschublade 3 Dosen aufgemacht und habe die unten hingestellt für die kleinen Babyfüchse. Und habe auch das Junior... Fleisch genommen. Jetzt gibt es bestimmt Leute, die mir schreiben, du darfst nicht in die Natur eingreifen und die müssen so überlegen. Halt die Fresse, Mann, ich greife in die Natur ein. Wisst ihr, als ich geboren wurde, wurde auch in die Natur eingegriffen. So ist das manchmal im Leben. Echt jetzt, das war auch nicht gewollt. Das wollte die Natur auch nicht, als wir geboren wurden. Das ist alles so, wie es ist, ne? Und jetzt habe ich dann die gefüttert, habe so eine Wanne rausgestellt und habe mich ans Fenster gestellt und dann kam erst die Mama an, hat das alles gecheckt. Ich habe dann nochmal geklopft durch die Scheibe und habe so einen Daumen nach oben gegeben. Ist nicht vergiftet, kannst du essen. Und dann kamen die kleinen Babyfüchse. Das und dann haben die da gerade alle gegessen.
Das Juniorfleisch, ist das von besonders kleinen, zarten Tieren zubereitet oder ist das für kleine, zarte Tiere?
Für Juniorhunde.
Für Juniorhunde.
Juri ist ja schon 10, aber der kriegt Juniorfleisch, damit er jünger bleibt, damit er sich jung fühlt.
10 Hundejahre sind wie viele Menschenjahre? 70. Juri ist dann schon 70?
Ja, aber der hat die ersten 4 Jahre im Zwinger gelebt, deswegen ist der noch relativ agil und lebt immer noch wie so ein 18-Jähriger hier bei mir, weißt du? Okay. Schläft lange, guckt lange die wieder, guckt lange für Serien nachts und so, hängt mit Freunden, hat einen Bon hinterm Sofa versteckt. Also.
Apropos Serien, wir haben noch ein paar Serientipps heute und ich möchte auch noch ein paar, zwei Songs
ganz auf kurz,
die
Filmmusik Playlist ganz drauf. Kurz zu Ende machen.
Ja, Entschuldigung, die Füchse.
Füchsen, genau. Und dann bin ich aufmerksam geworden. Grimm 104, den ich sowieso schon vor 10 Jahren gut fand, von einer von zugezogen maskulin, Crystal Meth in Brandenburg, damals unglaublich geiles Video gewesen, hat mich damals schwer nachhaltig beeindruckt, macht immer noch tolle Musik und hat einen Song gemacht, der heißt Stadtfuchs, Grimm 104. Würde ich gerne auf die Liste auch noch packen, weil dein Bauch ist voll Trash, so wie meiner oder ähnliches, fühle ich total. Toller Song, hat sowieso einige richtig gute Songs, hab mir mal seine Sachen angehört, würde ich auch gerne noch auf die Liste packen. So habt ihr einen bunten Stapel an neuer Musik und ich hoffe, da ist was für euch dabei.
Ja, und wenn nicht, dann kriegt ihr von mir noch 2 alte Songs in die Fidi und Bumsi Playlist hineingelegt, die ich diese Woche irgendwie aus gar nicht irgendwelchen Anlässen, sondern mehrfach in Rotation gehört habe und dann verdienen sie es auch, auf die Liste gepackt zu werden. Und zwar bin ich diese Woche wieder mal kurz eingedippt ins Lebenswerk von David Bowie und möchte deswegen auf die Fidi und Bumsi Playlist den sehr schönen Song Oh You Pretty Things von David Bowie von Hunky Dory, ist das Album, auf die Liste packen und außerdem noch mit Dancing with Tears in My Eyes von Ultravox.
Wie hieß der Sänger von Ultravox?
Weiß ich nicht.
Mitch Ure.
Woher soll ich? Ach so, natürlich.
If I was your... Ich hasse dieses Video zu If I Was von Mitch Ure. Da macht er so komische Tanzbewegungen, ganz schlimm. Ich hasse dieses Video. Guckt euch jetzt alle an und hasst ihn danach auch.
Ich bin nur Konsument. Dancing with Tears in My Eyes von Ultravox.
Super Song.
Und All You Pretty Things von David Bowie. Wir sind gleich wieder da mit Serientipps und wir füttern 5 Füchse. 5 Füchse füttern. 5 Füchse füttern. 5.
Bis gleich.
Füchse füttern.
Der Supernasen-Podcast mit
Jan Böhmermann
und Olli Schulka. Was eigentlich eine Tautologie ist, denn es gibt ja nur 2 Supernasen und das sind
Olli Schulz und Jan Böhmermann.
Hallo Podcast-Fans, ich bin Olli Schulz
und ich bin
Jan Böhmermann.
Zusammen sind wir die Supernasen. Versteht nicht jeder.
Nein.
Das ist einer der wenigen Podcasts, die für Intellektuelle gemacht werden.
Deshalb läuft er auch bei
Spotify.
Die Supernasen mit Jan Böhmermann und Olli Schulz. Immer zuerst auf Spotify.
Ja. Willkommen zurück bei die Supernasen hier am Sonntag bei Spotify. Alias fest und flauschig. Olli Schulz ist immer noch im kompletten Derangier-Modus. Du siehst aus wie eine umgekippte Lok, Alter. Das ist wirklich furchtbar.
Ja, ich sag's jetzt mal, weißt du was? Ich lass die Hosen runter. Ich bin ja, weißt du, was ich gerade mache, Jan? Ich bin bereit, mal wieder einen Teil meiner Privatsphäre zu opfern, damit die Leute auch wissen, ich zieh um.
Schon wieder.
So, mehr sage ich nicht. Und diese Information sollte für alle reichen, um zu wissen, in was für ein Chaos der Messi Olli Schulz gerade steckt. Es ist die absolute Endhölle. Ich stehe hier zwischen Kartons, die verteilt sind im Flur, in den Zimmern und es ist ein absoluter Albtraum. Und es ist das letzte Mal in meinem Leben, dass ich umziehe, ganz ehrlich.
Wie ist aus dir ausbricht. Ich habe dich schon so oft umziehen sehen, Olli.
Ich weiß, und selbst Daniel, habe ich das von Spotify gesagt, ich habe gesagt, die nächsten Sendungen könnten etwas chaotisch werden, die nächsten 2. Und er meinte, gefühlt bist du schon 20 Mal umgezogen innerhalb deiner Podcast-Karriere bei Spotify. Was aber gar nicht stimmt. Es ist nur immer von so einer immensen Wahnsinn.
Ich würde sagen, seit wir uns kennen, bist du schon 5 Mal umgezogen oder 6 Mal.
Definitiv, ja. Ich bin auch jemand, der gerne umzieht.
So lange kennen wir uns noch nicht.
naja, Jan, 2009, wir kennen uns jetzt schon ein bisschen. Oder 2010, es sind jetzt schon 14 Jahre. Ja, okay. Und ich finde, da hat man auch das Recht, oft umzuziehen. Ich bin ein Vagabund. Ich bin jemanden, der gerne rumreist und ich brauche das auch. Aber ich bin auch bereit, ich habe lange nach meinem Fleckchen gesucht, da wo ich hingehöre. Schon, ich kann nicht richtig reden, ich habe neue Zähne bekommen. Das ist noch gerade ein bisschen schwierig für mich. Aber
ey, ich habe dich gesehen so bei Instagram, du hast wieder, warst beim Zahnarzt tatsächlich.
Ja. Was war das denn? Auch scheiße. Ich habe auch gerade ist privat viel los. Und gerade ist es auch so, ich bin so überkompensiert. Das, was du nicht hast. Ich war auf Tour, habe jeden Abend meine Seele gezeigt, ein Stück preisgegeben, habe danach jetzt noch so Inas Nacht gehabt, musste nochmal nach Hamburg.
Du meinst den ganzen Stress, alles, was ich nie habe. Willst du mir gerade sagen, dass du ein stressigeres Leben hast als ich, willst du mir das
sagen? Nein,
erzählen,
ich will damit sagen, das, was du professioneller als ich handeln kannst, da, wo es bei mir irgendwann brüchig wird, warum ich auch keine stringente, also Fernsehkarriere verfolgt habe, die jetzt, sag ich mal, mit jeder Woche mit einer Sendung irgendwie verbunden ist. Das alles hängt damit zusammen. Bei mir ist irgendwann der Akku alle. Dann muss ich kurz zurück in meine kleine Höhle, will irgendwie lesen, Musik hören, mich um private Sachen kümmern und dann bin ich erst wieder bereit für die Welt. Und diese Woche ist es gerade mal wieder so. Und irgendwann, ne, da habt ihr wieder den alten Olli Schulz. Wisst ihr, den ihr so gerne habt. Aber jetzt gerade muss ich mal privat was regeln. Und das geht auch euch alle was da draußen an, weil dann geht's euch besser, wenn ich das hier hingekriegt habe. Ich habe so viel Scheiße aussortiert. Das muss ich immer sehen. Ich sammle so viel Scheiße an Comics, an Hörspielkassetten. Ich kann in keinem Flohmarkt vorbeigehen, ohne mit einer großen Plastiktüte mit Wahnsinn, mit alten Donald Duck-Figuren und sowas nach Hause zu kommen.
Aber dann machen wir bald, wenn du umgezogen bist, wieder Trödelteil. Dann kannst du das alles über die Sendung verkaufen. Dann musst du nicht mehr bei eBay alles reinstellen. Das machen wir alles über die Sendung. Ist doch super. Wenn.
Ich hatte gestern kurz den Impuls gehabt, gestern Abend, weil es mir alles über den Kopf gewachsen ist. Ich bin bis um 2 Uhr wieder hier durch die Wohnung getigert, überlegt, eine Insta-Story zu machen mit meiner Adresse und zu sagen, so, wer jetzt vorbeikommt, der kann alles mitnehmen, was hier rumliegt gerade. Habe ich dann natürlich wieder nicht gemacht, weil man das ist ja alles zu viel, aber es ist ein Wahnsinnschaos und so schlimm war es noch nie, wie es jetzt gerade ist. Und ich ehrlich, es wächst mir über den Kopf.
Ja, ist nicht so schlimm, wir kriegen das gemeinsam hin, wir führen dich da gemeinsam durch und wenn das abgeschlossen ist und du umgezogen bist, dann werden wir alle merken, wir werden es alle spüren. Wir haben dich schon beim Entwöhnen von der Zigarette, beim wieder an die Zigarette gewöhnen dabei erlebt. Wir waren schon auf Tour mit dir, Olli. Wir kommen gerne immer mit. Ich spreche jetzt wir im Sinne von die Hörerinnen und Hörer von Spotify und Fest und Flauschig und ich. Wir sind immer an deiner Seite. Wenn du irgendwie Hilfe brauchst, weißt du, kannst mich nachts um 3 anrufen, gehe ich oft nicht ran. Aber wenn du eine SMS schreibst morgens um 6, da antworte ich relativ häufig drauf.
Dankeschön. Das einzige Problem, warum ich noch nicht umziehen kann, ist, dass das Twitch-Zimmer noch nicht fertig gebaut ist. Das lasse ich von den Designern von Monte machen, von Montana Black.
Also ganz teure LED-Designer, die so ein Backdrop, so ein LED-Backdrop mit dem Olli Schulz-Logo und so. Das kommt alles, wird frisch angefertigt.
Bist du jemand, der so ein Man Cave noch gebrauchen könnte? So ein Raum nur für dich, wo so auch, wo die ganze Zeit 24 Stunden alte Rudi Carrell und Wim Tür, also die Helden deiner Fernsehkindheit rumlaufen?
Nicht männlich genug zum einen und zum anderen finde ich.
Das hat nichts mit Männlichkeit. Man Cave, es gibt auch einen Woman Cave. Ich meine damit so einen privaten Rückzugsraum, wo alles so ist, wie du es willst, wo die Welt stehen geblieben ist.
Ich kriege das ganz gut mit, wenn ich meinen Kopf mit mir rumtrage, ganz gut alleine hin. Also wenn ich mir Kopfhörer aufsetze und zum Beispiel mit dem E-Scooter durch, also jetzt mal ganz ohne Witz, mit dem E-Scooter durch die Stadt fahre und Musik höre oder irgendwie einen Podcast höre und so ein bisschen für mich bin. Ich bin sehr gern alleine und habe sehr gern meine Ruhe. Das ist so mein Man Cave. Und das Schöne ist, das ist zu mitnehmen. Also muss man gar nicht sich einrichten mit irgendwelchen Figuren oder irgendwas Großem, sondern ich trage den wirklich auf meinem Hals mit mir herum. Das ist mein Man Cave. Ja, aber brauche ich auch. Also Ruhe.
Wenn es nur das wäre, den trage ich natürlich auch noch mit rum. Ich habe aber noch ein Zusatzproblem und das ist immer die Wohnung, in der ich wohne, mit den Sachen, die da drin sind. Das ist einfach so viel Mist, ey. Und ich wollte trotzdem mal kurz wir hatten letzte Woche gehabt die großen 5 Geräusche, von denen man ungerne geweckt wird. Ja. Und dann hat mir Isabel gerade noch eine Mail geschrieben und hat darauf reagiert und meinte, wir haben einen wichtigen Platz 1 vergessen. Und da wollte ich dich fragen, ich konnte ihn sofort fühlen, ob du ihn auch kennst. Sie meinte, in der Kindheit, beziehungsweise in der Pubertät, wenn man am Wochenende lange schlafen durfte und die Mutter gesaugt hat und dem Staubsauger passiv-aggressiv gegen die Tür geballert zu zeigen, langsam wird es ja Zeit, dass du auch mal aufstehst, aber sie einen nicht geweckt hat, sondern immer mit diesem Staubsauger-Ding. Und kennst du dich das auch noch? Das kenne ich nämlich auch. Das ist ist ein Platz 1 wert auch.
Finde ich auch, wenn die Eltern möchten, dass man aufsteht, aber man hat schon so eine gewisse körperliche Autorität über die immer schwächer werdenden Eltern, dass sie sich nicht mehr trauen, da so wie bei so einem kleinen Kind reinzukommen und das deswegen so über weirde Kommunikation versuchen. Ja, kann ich auch nachvollziehen. Wir haben auch eine E-Mail bekommen, ja, beziehungsweise du hast mir die weitergeleitet und du hast mir das, worum es in der E-Mail geht, natürlich auch schon längst übergeben und ich möchte die Gelegenheit nutzen, mich ganz, ganz herzlich zu bedanken bei B-Roll. Ja. Der hat nämlich eine unglaublich tolle Designarbeit angefertigt. Ich habe irgendwann mal vor langer Zeit erzählt von dem Logo der Firma Barlage. Das ist mein Plattenladen gewesen in Bremen, wo ich meine ersten CDs gekauft habe und früher, wo es Hi-Fi-Anlagen gab. Es war früher ein heiliger Ort, Geschichten für ältere Leute, aber
aber dieser Barlage, das gab es nicht nur in Bremen, Jan. Ich kenne das
in Hamburg
auch.
Gab's das auch. Ich glaube, es war Norddeutschland, war ja, so die Domäne von Barlage. Das war sowas, bevor es Mediamarkt gab, eigentlich so ein, oder gab es auch Mediamarkt, aber Mediamarkt hatte nicht die dominante Stellung. Da gab es noch andere Techno-Kaufhäuser, Technik-Kaufhäuser und Barlage oder Barlage war eines davon. Und die hatten ein ganz besonders tolles Design, eine psychedelische Computerart-Figur mit einer Frau mit Kopfhörer auf, die in drei Richtungen schaut und das hat sich irgendwie so eingebrannt, war immer noch eine Zeit lang in der Fegesacker Fußgängerzone als Mosaik auf dem, ist glaube ich immer noch da, als Mosaik in der Fußgängerzone vor dem ehemaligen Eingang von Barlage, das es inzwischen nicht mehr gibt, das Kaufhaus ist nicht mehr da, gibt zumindest in Bremen nichts mehr, aber dieses Artwork hat mich verfolgt und der B-Roll hat es nachgemacht und hat dir das übergeben beim Olli Schulz Konzert, ich glaube in Köln, ja, hast du mir das gegeben, du hast es irgendwann anders
bekommen. Ich glaube, er war in München. Nee, ich weiß nicht, war er in München da? Ich weiß es nicht. B-Roll war auf alle Fälle auf Tour da. Ich habe ihn nämlich auf die Gästeliste geschrieben, nachdem er mir eine lange Mail geschrieben hat. Und ein super sympathischer Kerl gewesen. Und ich freue mich, dass es nämlich bei dir angekommen ist. Du hast dich, und das muss man auch mal ganz kurz sagen, B-Roll, Jan hat sich wirklich richtig darüber
gefreut. Ich habe mich sehr darüber gefreut. Als ich das ausgerollt habe, war ich wirklich eine Mischung aus gerührt und geschockt und in der Zeit zurückversetzt. Weil B-Roll hat sich die Mühe gemacht, dieses Artwork von Barlage nicht nur ausfindig zu machen. Vielleicht kannte er das auch, sondern er hat es auch wirklich ziemlich genau originalgetreu nachgebaut in denselben Farben. Und es hat wirklich diese späte 70er, frühe 80er Anmutung und ist wirklich ganz toll geworden. Lieber B-Roll, vielen, vielen Dank dafür. Ich werde das tatsächlich rahmen lassen. Das ist ein sehr großes Plakat. Ich finde es aber so schön, dass ich das gerne rahmen lassen würde und an einen prominenten Platz hier in der Firma hängen würde. Vielleicht am Eingang zu meinem Büro oder sowas. Irgendwie, wo ich das jeden Tag sehe und mich freue. Ich würde allerdings unten dieses Olli und Janni-Ding, ich habe nicht so gerne. Also ich finde es immer weird. Ich muss immer an meine Zeit bei HR3 denken. Wenn es Bilder von mir an Wänden ist, eigentlich nicht erlaubt in der Firma. Das finde ich auch, ja. Ich kann das zwar abstrahieren, das ist, bin ich nicht wirklich, sondern die Projektionsfläche. Aber ich finde es irgendwie ekelhaft. Ich finde es irgendwie nicht gut.
Ich habe das auch. Manchmal besucht man ja Künstler oder KünstlerInnen und die haben dann auch so Poster von ihren Touren und ähnliches an der Wand und ähnlichen Sachen. Bei mir, wenn du bei mir reinkommst, findest du nichts. Ja, bei mir. Was aber auch so vollgemüllt ist. Also bei mir, ganz ernsthaft, wenn man mich besucht, dann merkt man nicht, dass ich jetzt Musiker oder in der Öffentlichkeit bin. Es ist nicht ein Poster oder irgendeine Auszeichnung von mir öffentlich zu sehen. Aber auch aus Schutz selber, damit ich nicht irgendwie da vorbeigehe und denke, geil, ich habe mal einen Preis gewonnen. Aber es passt nicht zu meiner. Also natürlich ist draußen das Haus, da ist groß mein Kopf aufs Dach gesprüht. Aber
von Banksy.
Von Banksy. Nee, ich habe sowas gar nicht.
Ich finde, ich kenne das, also Menschen, die in ihrem Leben niemals in der Öffentlichkeit stehen oder die das die quasi im Mittelpunkt stehen, nicht im Alltag haben, sind zum Beispiel bei der Organisation von Hochzeit sehr darauf bedacht, dass es alles auf sie zugeschnitten ist, dass sie einmal ihren großen Moment haben. Es gibt Leute, die ganz unscheinbare Persönlichkeiten sind. Wenn man deren Zuhause betritt, sieht man riesige Bilder der Familie in inszenierten Fotosessions an der Wand hängen, im Treppenaufgang. Ganz viele Bilder und das ist mir auch eher fremd, muss ich auch sagen. Wenn man das auf der Arbeit hat, will man den Scheiß eigentlich auch noch zu Hause haben. Und schon gar nicht an den Wänden hängen, sondern willst du einfach deine Ruhe haben und nicht irgendwie so Selbstdarstellungen sehen. Also ist zumindest bei mir so. Aber es gibt auch Leute, die das anders sehen und die auch Bilder von sich an die Wand hängen. Ich muss immer daran denken, dass Robbie Williams mal in einem Interview gesagt hat vor langer Zeit, dass er Musik von sich selber im Auto hört. Und das mache ich manchmal auch, aber aus professionellen Gründen, weil ein Song irgendwie im Demo vorhanden ist und ich den so lange höre und überlege, wie man den besser machen kann. Aber selber jetzt, weiß ich nicht, hörst du manchmal deine eigene Musik ab und zu schon?
Nein. Nein? Also ich höre meine eigene Musik, um wieder rauszufinden, wie der Song geht oder den Text nochmal anzuhören. Aber dass ich nochmal zu Hause sitze, das macht man vielleicht, man ist auch ganz man macht das bestimmt mal so in 10, 20 Jahren und denkt, ach guck mal, wie das damals klang oder ähnliches. Aber das kommt nicht so häufig vor, dass hier die eigene Musik von mir läuft. Nee, das ist leider gar nicht meine Stärke meiner eigenen Songs zu hören.
Ich habe eine tolle Geschichte für dich. Gerne. Ist aus dem Mainstream-Medium aus dieser Woche. Wer es kaufen möchte, kann zum Kiosk gehen und sich diese Zeitschrift kaufen. Es handelt sich um das Indie-Informationsmagazin Der Spiegel. Und ich habe in diesem Magazin eine ganz tolle Geschichte gelesen. Die will ich jetzt gar nicht so groß breittreten, aber es macht total Spaß, sie zu lesen. Und zwar ist es die Geschichte von Johannes Volkmann, der ein bekannter Kandidat war bei Wer wird Millionär. Da hat er irgendwie 64.000 Euro gewonnen. Und im Gespräch mit Günther Jauch kam dann irgendwann raus, dass er einen ganz berühmten Großvater hat und dass er in dessen Fußstapfen treten möchte. Es handelt sich bei Johannes Volkmann um den Enkel von Helmut Kohl. Und ich bin
Linus Volkmann.
Er ist verwandt. Es ist der coole Cousin von Linus Volkmann. Linus Volkmann ist ja so ein konservativer, eher sehr bürgerlicher Musikjournalist, in den Mainstream hineinschreibt und da immer jedermann gefallen möchte. Johannes Volkmann hat den anderen Weg gewählt und ist der Jungen Union beigetreten als Rebell.
Everybody's Darling.
Nein, also Johannes Volkmann, er ist zum ersten Mal aufgetaucht bei Wer wird Millionär, da haben ihn einige vielleicht wahrgenommen, ein junger Mann, der geboren wurde im Jahr 1996, also jetzt 32 Jahre alt ist, ist das richtig? Ist man dann 32? Ja, man ist dann 32, 2018, ja, 32 Jahre alt und, was, 27 Jahre alt, ich bin einfach dumm, Alter.
Ist er 96? Wann ist er geboren?
Natürlich nicht, er ist, was, 96?
Wann ist er geboren? Sag nochmal das Geburtsjahr.
96, ist das falsch gelesen?
Guck noch mal 1990 rein. Ist er geboren?
Ich habe 96 gelesen, aber lass uns mal nicht auf die
Fakten. Er ist 34, wenn er 1990 geboren
ist. Nein, dann wäre er 34, aber ich glaube, er ist nicht.
Wenn du 1990
geboren bist. Nein, er ist 27 Jahre alt, er ist also irgendwann anders geboren. Also halten wir uns nicht an den Fakten auf, es geht um die Zwischentöne. Also, pass auf, Johannes Volkmann ist aufgewachsen als Sohn von, das stimmt aber, Walter Kohl. Walter Kohl, einer der beiden Söhne von Helmut Kohl, der zwei Söhne hatte, famously Peter und Walter. Und der Sohn von Walter Kohl heißt Johannes Volkmann, der dann irgendwann, als irgendwie die Zeitung vor der Tür stand, haben die als Familie entschieden, ach komm, jetzt heißt du nicht wie dein Vater Kohl, sondern wie die Mutter Volkmann, ist als Johannes Volkmann aufgewachsen, groß geworden in der Jungen Union, sieht Helmut Kohl ein bisschen ähnlich, die Physiognomie ist ähnlich und er ist aufgefallen bei Wer wird Millionär, so ein bisschen die Öffentlichkeit sucht er auch, offensichtlich hat er ein Talent für Politik, wurde gerade gewählt zum CDU-Vorsitzenden im Lahn-Dill-Kreis. Es gibt ein großes, wirklich ganz tolles Langzeitporträt von der Autorin Julia Kopatzky und herausragend, deswegen steht er wahrscheinlich auch in der Unterzeile unter dem Titel, herausragenden Fotos von Marvin Ruppert, hier wird gecredited, also die Fotos sind wirklich sehr gut, ungewöhnliche Fotos, ungewöhnlicher Approach und der Enkel von Helmut Kohl wird vorgestellt und vor allen Dingen sein großer Struggle, dem Erbe seines Großvaters irgendwie immer entfliehen zu wollen, weil wie du vielleicht auch weißt, das Verhältnis von Helmut Kohl zu seinen Nachfahren war nie das Beste. Es war eine große Belastung. Die Mutter von Walter und Peter Kohl, also die Hannelore Kohl, die langjährige Lebenspartnerin und Ehefrau von Helmut Kohl, ist an einer ganz schlimmen Krankheit erkrankt gewesen, hat sich selbst ihr Leben genommen, also ganz dramatische Familienverhältnisse, ein ganz schwieriges Verhältnis von Helmut Kohl zu seinen Söhnen und mit dieser Last ist quasi der Enkel Johannes Volkmann ins Leben getreten und musste sich erstmal sortieren und hat dann aber auch den Weg in die Politik gefunden und ist jetzt in der CDU und muss mit dem zu tun haben oder mit dem umgehen, was man heutzutage in der Politik eben zu tun hat, der AfD standhalten, irgendwie eine neue Erzählung für sich finden, sowohl für seine Partei und die Programmatik, aber auch für sich als Person. Und das zu lesen, das hat mir großen Spaß gemacht und das ist wirklich, ich war wirklich ganz gerührt beim Lesen, dachte so, ach, ich kenne den jetzt nicht, aber ich war irgendwie ganz mitgenommen von dessen Struggle, da irgendwie mit diesem schweren Rucksack durch die Gegend zu laufen, irgendwie sich zu finden und wollte das einfach mal empfehlen als kleine Content-Empfehlung.
Interessant. Ist er denn selber in der Gegenwart von Helmut Kohl groß geworden? Hat er da viel erlebt? Viel da teilgenommen in dieser Welt? Nee, ist er viel zu jung eigentlich gewesen?
Nein, also als er geboren
wurde. Wann ist Helmut Kohl gestorben?
Anfang der Nullerjahre, so weiß ich nicht ganz genau. Also als er geboren wurde, war Helmut Kohl im 14. Jahr seiner Regentschaft. Also 96, aber wenn man 96 geboren ist, ist man dann...
Ach so, 82
ist... Ich denke die ganze Zeit, wir haben 2028, aber wir haben ja 2024. Nee, er ist 96 geboren, er ist 27 Jahre alt, wird 28 dieses Jahr. Das stimmte also.
Habe ich dich angesteckt hier mit meinem Chaos, mit meinem Umzugschaos, Janine?
Ich habe Schwierigkeiten, treue ZuhörerInnen werden es wissen, zu rechnen, spontan Sachen zurückzurechnen. Aber er ist 96 geboren, er ist 27 Jahre alt, wird dann also 28 Jahre alt und hat Helmut Kohl, ich glaube, nicht näher gekannt als seine Söhne, die schon ein schwieriges Verhältnis zu ihm hatten. Und es ist vor allen Dingen schön zu lesen oder spannend zu lesen, wie er sich positioniert, wie er vielleicht auch von seiner Familiengeschichte oder vielleicht weniger von seinem Großvater, aber vielmehr von seinem Vater, seiner Mutter oder seiner Großmutter irgendwie eine Art von Selbstbewusstsein mitbekommen hat, was ihm jetzt hilft in der Politik. Und ich finde es irgendwie, war gerührt, das zu lesen und dachte dann so, ach guck mal, es gibt ja nicht nur diese ganzen Carsten Linnemanns in der CDU, sondern es gibt auch Leute, die es wirklich versuchen und die Basisarbeit machen und irgendwie klar bürgerlich sind und irgendwie ein anderes Mindset haben, als man es selber persönlich nachvollziehen kann, aber trotzdem wissen, dass es irgendwie nur zusammengeht und die in der Lage sind, Institutionen und die Gemeinschaft, die wichtig ist für eine funktionierende Demokratie, zu verteidigen und sich nicht anstecken lassen von diesem Gift, was irgendwie die Nazis verströmen, sondern die da einfach gegenhalten. Und dann wird irgendwie sehr schön beschrieben, wie er mal irgendwie den Kreistag, im Kreistag, wo er irgendwie den Vorsitz hat, da in seiner Region die AfD ausschließt, weil ein Redner viermal gegen irgendwie die Etikette verstoßen hat und der die einfach rauswirft. So als 27-jähriger Kommunalpolitiker und dann selber irgendwie die Israel-Flagge und die Ukraine-Flagge aufstellt beim CDU-Parteitag im Lahn-Dill-Kreis und so. Also so ein handfester Typ. Und wenn man sich irgendwie für die Biografie auch von Helmut Kohl interessiert, wie der so groß geworden ist, auch in Kriegsjahren.
Ist das nur in den Printmedien oder in Online?
Man kann das auch, ich schicke dir gleich mal einen Link zu, dann kann ich dir, gebe ich dir mein Passwort für Spiegel Plus, dann kannst du da mal durchlesen. Ich drucke sie als PDF aus. Ich möchte aber nicht, dass der Spiegel erfährt, dass ich Spiegel Plus Artikel ausdrucke und als PDF verschicke. Möchte ich nicht.
Weil kann man die nicht als Geschenk oder so verschicken?
Ist ich mache das immer. Ich habe einen Browser, der mir das als PDF ausdrucken lässt und ich verschicke das dann an meine engsten Freunde und möchte denen das dann. Ich schicke dir den Artikel gleich. Ich druck den jetzt aus. Ich schick's dir als PDF.
Sehr gerne.
Als PDF.
Wenn du diese wirklich interessante Geschichte
ergreifst. 31 Seiten aber.
Ja. Du, ich habe gerade wenig zu tun. Bei mir passt das gerade ganz gut. Du, würde mich gerne ein bisschen zurücklehnen. Ich lese hier gerade, während du mir das erzählt hast, die Schlagzeile Harvey Weinstein ist, wird nochmal der Fall neu auf. Die amerikanische Rechtsprechung und das amerikanische Justizsystem, Jan, ne, ja, ist wirklich ein faszinierendes Konstrukt, was sich immer wieder selber zerstört. Harvey Weinstein, der vor ein paar Jahren wegen mehrfacher sexueller Nötigung, Vergewaltigung ins Hintergittern gekommen ist, wird jetzt nochmal der Fall neu aufgeräumt. Ähnlich wie bei Bill Cosby, O.J. Simpson, der ja auch irgendwann, auch weil er offensichtlich seine Frau und den Liebhaber umgebracht hat. Es ist wirklich ein faszinierendes Justizsystem in Amerika, was einem immer wieder irgendwie das Gefühl gibt, ey, das kann man drehen und wenden, wie man will. Ja, mehr will ich dazu gar nicht gerade sagen. Ich habe nur gerade die Schlagzeile gelesen.
Ist in Deutschland übrigens nicht anders. Auch da, wer schon mal ein bisschen Erfahrung hat mit dem Rechtssystem. Rechtsanwälte sagen gerne immer hinterher nach Urteilen, das Urteil hat viel Licht, aber wie so oft auch viel Schatten. Also es ist, wie das funktioniert, ist mir auch nicht ganz klar. Also es geht oft nicht um Gerechtigkeit, sondern um die Beilegung zu allerseitigem Missfallen. Aber wenn alle irgendwie unzufrieden sind, ist es auch gut. Also es ist, die Mühlen der Justiz malen in mysterious ways.
Ich glaube auch tatsächlich, ich kann mich daran erinnern, als ich das erste Mal mit Freunden in die USA geflogen bin, ne, habe ich von Onkel Werner damals noch, Gott hat ihm selig, hat mir gesagt, blick dich auf keinen Fall mit der Polizei oder irgendwas ein. Versuch auf alle Fälle, wenn irgendwas ist, sofort dich zu entschuldigen. Das ist er auf alle Fälle, weil der mal vor vielen Jahren etwas in den 80ern erlebt hat, wo er dann irgendwie zwei Tage, glaube ich, hinter Gittern war. Weil ich krieg's nicht mehr zusammen, will auch nichts Halbgares erzählen, aber das war so die erste Sache, die er mir damals erzählt hat, auf alle Fälle aufzupassen, dass man sich dann nicht mit irgendjemandem oder sonst was, auch mit der Polizei, die haben immer Rechte auf alle Fälle. Und so ist es dann auch. Jetzt wollte ich ganz kurz am Ende nochmal, ich hatte neulich über die asiatische Community geredet. Da hast du mir natürlich gleich wieder einen Strick draus gedreht. Und am Ende habe ich noch einen Film erwähnt. Den werde ich heute nochmal erwähnen. Es gibt bei Arte gerade schon seit längerem die ganze Arbeit des japanischen Regisseurs Yasujuri Ozu, hieß der. Sorry, der Vorname falsch ausgesprochen. Der hat eine Trilogie über das Leben gemacht. Der dritte Teil gilt seit vielen Jahren als einer der besten Filme, die je gedreht wurden. Im Jahre 1953. Auf Deutsch heißt der Film Die Reise nach Tokio, auf Japanisch oder im Englischen heißt er einfach nur Tokyo Story, gilt als wirklich einer der ganz großen Filme. Und ich hatte schon lange vor, mir den mal anzugucken und habe das neulich gemacht. Und was mir als erstes auffiel, ich musste mich in diesen Film quälen, weil die Erzählstruktur eines Films aus den 50er Jahren nun mal komplett anders ist und auch die Geschwindigkeit, mit der der Film erzählt wird, einen doch dazu zwingt, sein ganz anderes Sehvermögen zu verändern. Wenn man sich aber 30 Minuten in diesem Film doch ein bisschen reingequält hat, dann wird er richtig, richtig toll und fängt an, eine universelle Geschichte zu erzählen, die auch heute noch Bestand hat. Es geht um ein altes Ehepaar, was auf dem Land wohnt und seine 5 Kinder, also 4 leben noch, einer ist im Zweiten Weltkrieg, die Geschichte spielt kurz nach dem Zweiten Weltkrieg, gestorben, und die beiden kommen nach Tokio und wollen ihre Kinder besuchen. Die eine Tochter hat einen Friseursalon, der andere Sohn ist Arzt geworden, und die haben alle keine Zeit für ihre Eltern, weil sie einfach in dieser neuen modernen Welt in Tokio so beschäftigt sind. Dann überlegen die Kinder, die Eltern auf eine Kur zu bringen, damit sie selber mit den Eltern nichts zu tun haben müssen. Auf dieser Kur gibt es dann nur junge Leute, die Party machen, und die Eltern finden nicht in den Schlaf, kommen zurück nach Tokio, und es wird die tragische Geschichte von Generationen erzählt und die Eltern philosophieren über ihre Kinder. Das Ende erzähle ich jetzt mal nicht, damit es sich noch für euch lohnt, den Film anzugucken. Und es ist die Geschichte von Entwurzelung beziehungsweise auch von Generationen, die sich auseinanderleben, und man kann gar keinen richtigen Vorwurf vielleicht machen. Er hat mich jedenfalls sehr, sehr lange beschäftigt. Warum ist das so? Wie viel kannst du deinen Kindern mit auf den Weg geben, und kannst du dir sicher sein, dass du, wenn deine Kinder ausziehen, überhaupt noch Kontakt zu dir haben wollen, auch wenn du gutes Elternpaar warst? Wie kriegt man das hin, und wie ist auch die Welt und die Umstände, die dafür sorgen, dass man sich halt, sag ich mal, so verliert, schuld daran? Das Ganze ist einfach ein ganz toller Film, und während des Films habe ich gedacht, oh, jetzt muss ich mich hier mal erstmal reinquälen. Und wenn man sich dann reinquält, dann findet man auch in sich selber eine komplette Ruhe wieder und ist bereit, mal wieder eine Geschichte zu gucken von einem Film, der, sag ich mal, eine ganz andere Geschwindigkeit hat. Es lohnt sich wirklich, und auf Arte findet ihr in der Mediathek, die sowieso immer mein Rettungsanker ist, wenn ich nicht weiß, was ich sehen will, wo du immer irgendeine geile Doku oder einen geilen, einfach, wirklich, findest, ne? Immer auf Arte. Was,
und zwar, man muss es jetzt egal, einfach nochmal kurz sagen. Ob es Paramount gibt oder Netflix oder Disney Plus, bei Arte, weißt du, da findest du immer was, was du gucken willst. Wirklich, bei Netflix, wie oft sitze ich vor Netflix?
Und wenn ich eine Doku sehe über Pyramiden, dann ist die geiler als alles, was Netflix gerade zu bieten hat. Teilweise, dann will ich genau, ehrlich, die, ne? Pyramiden-Doku sehen, die es auf Arte gibt. Wirklich, wir müssen alle dafür sorgen, dass Arte ewig und lange, umso älter man wird, umso mehr entfernt man sich. Hab auch gar keinen Bock jetzt mit Fallout und anderen Serien anzufangen, die bestimmt gut sind, aber auch mir schon Sachen erzählen, die ich alle schon weiß. Und
ey, wenn ich diese Plakate momentan von diesem Film sehe,
ganz kurz. Momentan ist sowieso immer, wenn ich einen Film gucke, denke ich immer, ich will jetzt wieder einen Film sehen, wo alle schon tot sind, weil ich einfach eine andere Zeit erleben will. Das ist ganz kurz.
Du meinst alle Darstellerinnen und Darsteller. Wenn ich die Plakate sehe in der Innenstadt gerade zur Zeit von dem neuen Film mit Kirsten Dunst, Civil War, wo ich die ersten 3 Wochen, als die Plakate hingen, nicht wusste, ob das ein neuer Film von neuer Teil von Call of Duty ist, von einem Computerspiel, also allein vom Design des Plakats oder einem Film, will ich alles nicht gucken. Ich habe auch so ein Gefühl nach Entschleunigung im Content-Bereich und bin ganz froh, dass so langsam, nachdem jahrelang die Streaming-Plattformen den öffentlich-rechtlichen Sendern weggelaufen sind, weil sie natürlich einfacher, schneller, mit mehr Geld interessantere Künstler beschäftigen konnten, dass das alles wieder so ein bisschen in eine andere Richtung geht und dass auch die ARD und die öffentlich-rechtlichen Sender so ein bisschen merken, dass sie in Zugzwang kommen. Möchte auch an dieser Stelle jetzt mal anschließend an deine Content-Empfehlung eine Content-Empfehlung aussprechen. Wir befinden uns wieder in der ARD-Mediathek, die delivered.
Hol mich hier raus!
Nein, delivered. Ich habe...
Delivered wirklich, das muss man wirklich
ich sagen. Habe ich vor auch. 2 Tagen wurde es erst, am 24. wurde es erst veröffentlicht, also vor 4 Tagen, aber vor 2 Tagen habe ich es gesehen, relativ früh, ich glaube, es lief noch gar nicht im Fernsehen, eine 4-teilige Doku-Serie von Jan Peter und Sabine Baumann. Ich will immer noch nicht, dass ich den Namen jetzt falsch ausspreche. Ist es Sabine Baumann?
Das ist oder? Mein Gebiet mit den falschen Namen.
Entschuldigung, ich hab's wirklich...
Von Sabine und Peter, reicht doch, wenn du die Vornamen weißt. So.
Nee, Sandra Naumann, Entschuldigung, Sabine Baumann, Sandra Naumann, okay. Jan Peter und Sandra Naumann, Entschuldigung. Ich hab's gerade hier verklickt, Sandra Naumann und Jan Peter. Die haben eine sehr schöne 4-teilige Dokumentation gemacht mit dem Titel Willi. Und so wird's zumindest angepriesen, Willi und die Frauen heißt's im Untertitel. Und ich habe diese Doku in der Mediathek gesehen, auf meinem Fernseher, also ohne, dass ich da so groß in die Mediathek eingestiegen bin, hab einfach nur das Thumbnail gesehen, was schon hervorragend ist. Willi, das ist ein oranges Thumbnail, draufgeklickt und habe mich gar nicht weiter mit dem Titel beschäftigt, dachte, die Doku heißt Willi und schau das 3 Folgen lang, eine Folge eine halbe Stunde, also kann man gut wegsnacken. Es geht um Willy Brandt und um die Spionageaffäre rund um Willy Brandt und Günther Guillaume, ein Mitarbeiter von ihm und seine Frau Christel Guillaume, also eine Geschichte, die uns Älteren natürlich bekannt ist, warum Willy Brandt zurücktreten musste, Günther Guillaume und Willy Brandt. Und nach Folge 3 dachte ich so, ey, das ist ja mega geil. Erstmal ist der Soundtrack geil, weil die irgendwie, erst dachte ich, was ist denn das? Weird. Jede Folge fängt an mit einem eigenen, selbstkomponierten Hip-Hop-Track. Und ich dachte so, hä, was ist denn da los? Ist das ein Fehler und was ist, what's going on? War dann aber doch überraschend viel besser.
Ja, aber ist das gut mit den Hip-Hop-Tracks?
Also guck's dir mal an. Ich dachte erst so, hä? Ja. Dann ist es aber irgendwie geil, weil dann, du siehst dann Archivmaterial, was du schon bei Phoenix in 30 verschiedenen Ausführungen gesehen hast. Aber mit einer neuen musikalischen Untermalung bekommt es irgendwie so eine neue Ebene. Und ich fand es total toll. Es ist irgendwie Jasmin Mbarek, Eva Lemke, mein Gott. Sorry, Leute, ich fange auch langsam an. Ganz viele tolle, schlaue Personen sagen, was dazu kommen im Film zu Wort. Und nach Folge 3 denke ich, ey, mega geil, wie die uns untergejubelt haben, dass sämtliche O-Tongeber einfach Frauen sind. Alles nur O-Tongeberinnen und es einfach null thematisiert wird. Bis ich dann sehe in der Beschreibung, dass das Konzept des ganzen der ganzen Serie ist, dass es eben Willi und die Frauen heißt. Es aber im Grunde genommen um Günther Guillaume geht und Frauen nur am Rande in der Story von Willy Brandt eine Rolle spielen. Und es geht um diese Spionageaffäre. Aber alle Leute, die Willy Brandt einordnen in dem Film, sind Frauen. Das ist irgendwie, wäre geiler gewesen, wenn es nicht thematisiert worden wäre, sondern man es einfach als subversives U-Boot so gemacht hätte. Und am Ende im Abspann sieht man dann, es waren wieder 80 ARD-Anstalten beteiligt. Dramaturgisch einigermaßen konventionell. Aber Sandra Naumann, Entschuldigung, liebe Sandra Naumann. Dass ich den Namen eben zweimal falsch, also ich habe Sabine Baumann, weil ich habe es wirklich, es ist für mich mega unangenehm. Und es ist nicht, es ist Jan, es ist Jan Peter, nicht zu wechseln mit Jan Peters, liebe Grüße, kenne ich auch, Medienmacher aus Köln, Jan Peters Sandra Naumann. Und dieser Film ist wirklich, diese Reihe ist sehr zu empfehlen. Ich habe schon 3 Folgen gesehen, Content-Empfehlung. Und letzte Content-Empfehlung habe ich vielleicht schon, ist vielleicht jetzt nichts Neues mehr bei Netflix, dann doch wieder die neue Serie von Guy Ritchie, The Gentleman, ist wirklich gut. Hast du gesehen?
Ist das gut?
Ja, ist wirklich gut. Es ist wirklich gut.
Ey, soll ich dir mal was sagen? Guy Ritchie ist auch so ein Typ, den ich irgendwie überbewertet. Diese mit den witzigen Sprüchen und Dialogen und dann hier kultig.
Ich sag dir, warum es gut ist. Es ist deswegen gut, weil es heraussticht aus dem, was Netflix zurzeit produziert. Ziemlich billige Scheiß-Stangenware, die einen echt nicht interessiert. Und man sieht
außer Crooks, das fand ich wirklich gut. Und da wünsche ich mir eine zweite Staffel mit Freddy Laude. Ich fand das wirklich eine richtig gelungene Serie.
Ich muss sagen, ich bin relativ enttäuscht, was da zurzeit bei rumkommt. Und bin sehr überrascht gewesen.
Auch von Crooks.
Ja,
hast du das geguckt?
Ich hab's nicht geguckt.
Hast du das geguckt?
Ich hab's nicht geguckt.
Guckt, ey, gib dem eine Chance, das ist super.
Okay, mach ich.
Schön, auch viel Österreich, viel Wiener Dialekt, viel geile Stimmung, geile Charaktere.
Okay, verspreche ich dir, aber dann
wünsche ich mir eine zweite Staffel.
Dann echt. Versprich du mir bitte, dass du mal bei The Gentleman reinschaust, weil es lohnt sich sehr. Und man merkt so ein bisschen, dass Guy Ritchie natürlich mit einem ganz anderen Standing da bei Netflix irgendwie Entscheidungen durchdrücken kann und diese komischen Corporate-Nasen, die da irgendwie seit ein paar Jahren am Drücker sind, nicht so viel zu sagen haben. Es ist echt, es besticht durch Opulenz, durch lustige Charaktere und es ist irgendwie genau die richtige Mischung aus einer Story, der man gerne folgt und die aber dann doch so spannend und krass, auch natürlich Gewalt spielt eine Rolle da, aber es ist auf der anderen Seite auch so lustig oder unterhaltsam, dass man es gerne guckt. Es ist nicht super deep, aber es ist eine tolle Serie, die echt Spaß macht. Schauempfehlung hier bei Fest und Flauschig, dem Podcast mit den Schauempfehlungen.
Und ganz am Ende, ich muss jetzt ein bisschen leiser reden, sage ich euch noch ganz kurz was, dass ich darf jetzt keiner hören hier in meinem näheren Umfeld. Die neue Taylor Swift ist mega scheiß langweilig. Das ist so eine öde Platte. Lasst euch nicht von diesen ganzen Werbesachen, das ist so eine hochproduzierte, jedes Lied klingt gleich. Ich musste das hier aus privaten Gründen öfter hören und darf es leider nicht laut sagen. Es ist so öde Kackmusik. Und ich finde Taylor Swift auch cool, dass die so eine erfolgreiche, und ich unterstütze das alles, aber die Musik, ey, echt nicht. Nee. Ganz ehrlich, das ist alles gleiche Scheiße. Und trotzdem, ich wollte heute eigentlich mal gegen Taylor Swift, weil mir dieser Hype schon wieder, aber soll ich dir was sagen? Und dann gucke ich gestern Abend noch ein Reel, Taylor Swift, ein krebskrankes Mädchen, steht da irgendwie, keine Haare, so steht auf da und Taylor Swift kommt nach vorne gelaufen, kniet sich vor dir hin, setzt ihr den Hut auf, die anderen Tänzer kommen und alle, und du siehst das Glück in diesem schwerkranken Mädchen, ich habe sofort losgeheult. Mhm. Ich habe so gedacht, alleine dafür ist das dann doch schon wieder, dass die so viel Menschen, so viel Kraft und Liebe und auch in diesen Zeiten kann ich das einfach, ich würde so gerne der gehässige Wichser sein, der sich jetzt irgendwie 20 Minuten drüber aufregt, wie das vielleicht auch noch cool ist, aber ich bin mir auch übergesellt, wenig wenig Ankerpunkte momentan in der Gesellschaft. Und dann lass es Taylor Swift, lass es Beyoncé, lass es diese starken, großen Popstars sein, meinetwegen. Wenn das irgendwas Gutes in die Welt bringt, dann will ich jetzt auch nicht derjenige sein, der jetzt sagt, das ist überproduzierte Scheißmucke, die von Leuten gemacht wurde und konzipiert. Das ist irgendwie auch alles wichtig und gut so. Aber die Platte ist öde. So, jetzt habe ich es gesagt einmal, das bleibt unter uns.
Aber das bleibt bitte unter uns und tragt das nicht nach draußen. Wir können natürlich den Künstler von seinem Werk trennen. Das gilt auch bei Künstlerinnen. Die trennen wir auch von ihrem Werk. Und die können als Mensch toll sein, aber trotzdem miese Kunst abliefern. Oder ab und zu mal auch Kunst, die nicht so belangvoll war wie die Kunst davor. Das war Fest und Flauschig. Wie immer eine Mischung aus leicht vergesslich, was Namen angeht. Aber ich hab's mir alles zurechtgelegt. Dann habe ich aber das Fenster eben verklickt mit oh, das ist mir jetzt mega unangenehm, ey. Sandra Norman, Peter.
Ich habe auch so ein Fauxpas gehabt, ey, als ich da mit Dicken von Slime saß, dann gab es eine Pause und danach habe ich in der Pause Whisky getrunken und ich hatte so lange keinen Alkohol, da hatte ich leicht einen Sitzen und dann gucke ich auf mein iPad, wo die ganzen Fragen waren, dann waren die alle gelöscht, weil ich aus Versehen da drauf gedrückt habe und alles war weg und die fing gerade an, die zweite Hälfte, das war schlimm. Ja, das Mann, ey, Jan, wir müssen vielleicht mal beide so einen Kurs machen, so einen Moderationskurs bei Frank Elsner in der Schule.
Ja, weiß ich nicht, ob der das noch anbietet, aber der würde im Zweifel uns da sicherlich helfen können. Ich möchte an dieser Stelle noch eine kleine persönliche Empfehlung aus meinem eigenen Content-Kosmos geben. Die Sendung vom letzten Freitag, ZDF Magazin Royal, ne? Es geht um, ich sage jetzt mal nicht zu viel, es geht unter anderem um Thomas Tuchel und um Kaffee. Schaut euch die gerne mal an. Es lohnt sich und es würde mich freuen, wenn es viele Leute sehen. Es irgendwie ist eine wichtigere Sendung als sonst. Ja, aber mehr dazu dann. Ja. Ihr guckt, ja. Alles klar. Wir hören uns am Mittwoch bei Boomer Cringe.
Dann gucke ich das auch mal wieder, Jan.
Und hört viel Olli Schulz bei Spotify, ist auch wichtig.
Ja, supportet uns beide. Macht's gut, Leute. Habt eine schöne Woche. Danke fürs Zuhören.
Ja. Tschüss. Bis Mittwoch.